Einen wunderschönen guten Abend in der Erdbar. Wir haben den 9. November 2020 und freuen uns auf die mittlerweile 6. Episode der Erdbar. Und als allererstes begrüße ich natürlich meinen lieben Freund Stefan. Hallo Stefan.
Hallo Christian, schönen guten Abend.
Dankeschön, dir auch. Wie geht es dir in diesen winterlichen Tagen?
Ach, danke, ganz gut. Ich genieße die Kälte, wobei so kalt war es ja gar nicht, aber den schönen späten goldenen Spätherbst oder vielleicht auch schon Winter. Ja, ist schön.
Bedrückt dich denn so die aktuelle Situation in diesem Lande, so mit dem zweiten leiten Lockdown und hat das aktuell Einfluss auf dein Leben? Also vermisst du Dinge oder sagst du, ich kann das ausgleichen, ich habe da eine Strategie für mich und das läuft?
Also ich würde mal sagen, so ganz persönlich betrifft es mich jetzt, also so im privaten Leben und so, jetzt eher weniger. Natürlich abgesehen davon, dass man eingeschränkt ist bei Besuchen von Freunde und Familien oder auch Leute einladen. Wo es mich allerdings ein bisschen bedrückt, ist einfach auf der Arbeit, weil wir bei uns auch eine Risikogruppe haben in der Gärtnerei mit den betreuten Menschen, wo eben extrem hohe Vorkehrungsmaßnahmen gelten den ganzen Tag, und das geht einfach aufs Gemüt. Aber angefangen bei ganz kleinen Sachen wie dieses ständige Masken tragen müssen. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass den Schaden, den wir da unserer Seele anrichten, ist stärker als was Corona jemals anrichten könnte.
Ja, ich meine, ihr seid ja auch dann wahrscheinlich mit den Kandidaten aus der Risikogruppe größtenteils draußen, oder?
Genau, wie jetzt in der Gärtnerei, aber trotzdem gelten diese Maßnahmen bei uns genauso wie jetzt in einer Töpferei oder in der Bäckerei. Das ist alles ziemlich gleich geschaltet.
Okay.
Ja, alles halt vom Sozialministerium angesagt.
Ja, klar. Ja,
also das sind keine internen Regelungen, sondern halt von
höchster
politischer Ebene, genau.
Ja.
Ja, und selbst?
Ja, Gott, ich sag mal jetzt so hier in der Kleinstfamilie hat sich ja dieses Jahr eh sehr viel geändert in unserem Leben, in unserem Alltag vor allem. Aber ich finde schon, dass es drückt schon sehr aufs Gemüt, muss ich sagen. Es drückt vor allem aber aufs Gemüt, weil nicht nur weil irgendwie Locations geschlossen haben und du irgendwie nicht essen gehen kannst oder nicht ins Museum kannst und so. Das ist auch alles doof und das tut mir vor allem für die Kulturschaffenden erneut leid. Also es ist ja eigentlich auch ein andauernder Prozess. Aber noch mehr bedrückt mich eigentlich, dass ich nach wie vor, und ich meine, wir haben es jetzt November, also wir haben im Frühjahr mit dem Mist angefangen, ja, haben wir nach wie vor Leute, die es nicht raffen, die sich einfach an die banalsten Regeln nicht halten können und das auch nach wie vor wie so ein Spaß begreifen. Und da habe ich auch irgendwie das Gefühl, meine Güte, wie viele von diesen Lockdowns, also egal wie intensiv die jetzt sein mögen, wollen wir eigentlich noch machen? Und wie viel können wir nicht nur wirtschaftlich tragen als Gesellschaft, sondern wie viel können wir auch als Gesellschaft tragen? Also spätestens, wenn wir sozusagen ins erste Jahr reinkommen und wir sagen, wir sind jetzt seit einem Jahr in diesem Dauerpandemie-Modus, wird das halt irgendwann auch wirklich tiefgreifende Folgen haben. Es wird sozusagen ein Teil der eigenen Geschichtsschreibung werden. Und ich glaube, da ist man sich im weiten Teil noch gar nicht bewusst, wie viel Impact das auch im Nachgang noch haben wird. Ja, also dass das nichts ist, wo man jetzt einfach sagt, okay, da ist jetzt ein Impfmittel da und das verabreichen wir, auch wenn das natürlich Ewigkeiten dauern wird, bis das alles umgesetzt ist, aber dass man, also ich glaube, das hat sehr tiefe Spuren hinterlassen, und aktuell sehen wir halt nur diese akuten Einschläge, also ne, dass Leute erkranken, dass wir hohe Inzidenzien haben, dass wir hohe hohe Krankenhausauslastung haben, dass wir unseren Alltag nicht so leben können, wie wir es möchten, dass wir Einschränkungen haben. So, das sind die Sachen, die man ja akut mitbekommt. Aber ich glaube, das, was diese Pandemie auch aus der Gesellschaft gemacht hat, auch dieses fragile Momentum, ja, diese Angreifbarkeit, ja, da glaube ich, das wird noch einen langfristigen Impact haben.
Also wie so ein bisschen traumatische Erfahrung, die sich so auf einer gesellschaftlichen Ebene.
Ja.
Ja. Ja, das kann echt sein.
Und da bin ich gespannt, wie wir da in Zukunft mit umgehen werden. Ja, also A, welche von den Maßnahmen auch bleiben. Also ich hätte zum Beispiel überhaupt nichts dagegen, wenn wir uns in Deutschland einfach mal dieses sinnlose Händeschütteln abgewöhnen würden.
Echt?
Also da hätte ich zum Beispiel kein Problem damit. Aber auch, dass man zum Beispiel wirklich, wenn gerade Grippesaison ist, dass man einfach und man sich nicht gut fühlt oder so, dass man vielleicht doch einfach zum Beispiel mal nicht auf Arbeit geht oder dass man, sofern das möglich ist, oder dass man halt auch zum Beispiel so eine Maske auch einfach mal aufsetzt, ohne dass gerade Corona ist, wenn man das Gefühl hat, ich schütze damit meine Mitmenschen. Oder auch schütze mich selbst, je nachdem, was für einen Maskentypus man verwendet. Ne?
Du solltest nach Asien, Chris.
Kein Händeschütteln,
regelmäßiges Masken tragen bei Erkältung.
Ja, mei, warum soll man da nicht auch was lernen? Das sind doch auch tradierte Verhaltensweisen, ganz einfach, weil man dort schon ganz andere Erfahrungen gemacht hat.
Mhm.
Und nur weil wir in Westeuropa irgendwie, zumindest in den letzten Jahrzehnten, immer sehr, sehr gut gefahren sind, heißt das ja nicht, dass wir das für immer tun werden. Da haben wir ja aktuell das große Lehrstück.
Aber ich finde es sehr interessant, was du mit dem Händeschütteln sagst. Also ich musste mich ja nach 10 Jahren in Laos und Thailand hier in Deutschland fast wieder dran gewöhnen mit dem Händeschütteln. Weil es ja da eigentlich nur die Begrüßung mit den zusammengelegten Händen gibt. Man verbeugt sich kurz. Umarmung sowieso überhaupt nicht. Und da muss ich das mir wieder so ganz neu aneignen. Und ich bin da, glaube ich, bis heute nicht so wieder ganz reingekommen. Aber trotzdem finde ich es irgendwie schon eine interessante Kultur, die wir da haben, ja, die sehr viel körperlicher ist, sehr viel auch über die Berührung sehr viel passiert, was ja auch so in den südlichen Kulturen noch viel stärker ausgeprägt ist als jetzt bei uns hier im nördlichen Europa.
Ja, in der Hinsicht bin ich auch durchaus ein bisschen ambivalent, muss ich sagen. Also zum Beispiel die Freunde, enge Freunde zur Begrüßung und zum Abschied in den Arm zu nehmen, ist zum Beispiel etwas, was ich massiv vermisse.
Mhm.
Ja, also deswegen sage ich gerade ein bisschen ambivalent natürlich. Aber ich sag mal, die Anzahl von Leuten, die ich in den Arm nehme zur Begrüßung, ja, ist natürlich auch deutlich geringer als die Leute, die man so traditionell bei jeder Gelegenheit, denen man einfach die Hand ausstreckt. Und also allein schon so bis vor wenigen Monaten ja komplett normal, dass bei irgendwelchen Geschäftstreffen und Ähnlichen man dann auf einmal, also 10 Leute treffen sich, jeder gibt dem anderen die Hand und schüttelt erstmal so ordentlich, egal wo die Hand vorher war. fand ich irgendwie noch nie angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mhm.
Naja. Ja, und dann immer noch diese komisch deutsche Mentalität dahinter, dass die Art und Weise des Handdrucks oder die Art und Weise des Händeschüttelns auch noch im Zweifelsfall Ausdrucksweise des Charakters ist.
Mhm.
Also nach dem Motto, ja, du hast aber einen schwachen Händedruck und so. Das ist, das ekelt mich total, muss ich sagen. Das ist einer von den deutschen Charakterzügen, die mich irgendwie schon zeitlebens gruseln.
Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst.
Aber ich komme deshalb drauf, weil ich habe einige ganz nette Podcasts zum Thema, also von Psychologen und Psychotherapeuten gehört, zum Thema Resilienz in Zeiten von Winter und Corona und Lockdown. Also Resilienz innerhalb der Psychologie, wobei die Geografen den Begriff ja eigentlich relativ deckungsgleich verwenden. Also die Fähigkeit, robuster zu werden. Die Fähigkeit mit Einschlägen, die Fähigkeit mit Einschränkungen besser umzugehen und dabei sozusagen ein stabileres Gemüt zu bewahren. Mhm. Versucht mal ein Geograf die psychologische Definition von Resilienz runterzubrechen. Ich hoffe, dass die zuhörenden Psychologen mich nicht dafür köpfen möchten. Aber das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich meine, die Tage sind kürzer geworden. Es ist schon im Zweifelsfall, bevor man Feierabend hat, dunkel draußen. Ich meine, das ist normal im Winter, fairerweise. Und ja, gleichzeitig fehlt so eine gewisse Herzlichkeit auf einer gewissen Ebene. Man hat sehr viele Einschränkungen. Man ist im Zweifelsfall in Sorge um die eigene Gesundheit, um die Gesundheit anderer Menschen, die einem am Herzen liegen. Da braucht man natürlich schon noch ein bisschen ein anderes, sagen wir mal, psychisches Rüstzeug, um das auch langfristig hinzubekommen. Und da gibt's ja durchaus einige gute Empfehlungen. Also jetzt im Großen wie im Kleinen. Aber ich denke, das Wichtige ist, dass man sich damit überhaupt erstmal auseinandersetzt und nicht nur darauf hofft, dass alles gut wird. Und da habe ich irgendwie für mich persönlich ein paar ganz gute Inputs mitgenommen.
Hm. Interessant. Ja. Dann lass uns mal schauen, wo das hingeht. Also es war ja gerade heute in der Zeitung mit dem Impfstoff, oder? Das war doch ja eine ziemliche Neuigkeit.
Ja.
Ja.
Schauen wir mal, ob es am Ende sozusagen das Heiland ist, auf das wir gewartet haben und auch inwiefern das halt auch umsetzbar ist, ne? Also.
Ja.
Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ne?
Wobei, jetzt haben sie ja gerade in Dänemark 17 Millionen Nerze getötet, weil es da anscheinend schon eine Mutation des Covid-19 gab.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Sprich, wenn sich das verbreiten würde, dann wären der Impfstoff, der jetzt gerade rausgekommen ist, schon wieder veraltet sozusagen, ja.
Das ist prinzipiell richtig, aber ich meine, man hat ja schon sagen, schon die Stoßrichtung ist ja schon da. Ne? Also ich meine, dann ist der spezifische, also ich meine, fairerweise, ich bin natürlich überhaupt kein Virologe oder ähnliches, aber so in meinem Verständnis ist ja sozusagen dann schon die Stoßrichtung da, oder? Also da muss man, also da ist ja dann, ich meine, so wie der Virus mutiert, könnte man ja wahrscheinlich dann auch den Impfstoff mit noch mehr Arbeit anpassen. Oder?
Wahrscheinlich, genau. Dass man sich dann jedes Jahr wieder neu impfen lassen muss, dass das halt dann keine lebenslange Impfung ist oder weiß ich nicht,
ja,
7 Jahre lang, sondern eben die dann ständig erneuert werden muss.
Ja. Wie viele Nerze waren das?
17 Millionen.
Ich lese es auch gerade hier. Mehr als 15 Millionen Nerze sollen in Dänemark getötet werden.
Ja.
Und weil die sozusagen die Mutation verbreiten. Wo haben die Dänen denn 15 Millionen Nerze her?
Das ist alles Massentierhaltung für diese Nerzproduktion, also Pelze und sowas, die jetzt vor allem so, ja, ich glaube in China und so ganz, ganz stark nachgefragt sind.
Das ist doch total krank.
Ja, also so kriegt man das erstmal mit, was da eigentlich abgeht, ja. Total verrückt.
Boah, jetzt sehe ich da gerade Fotos davon. Alter.
Ja.
Alter. Also ich weiß ja gerade nicht, was ich schlimmer finde. Also überhaupt, dass es überhaupt diese Massentierhaltung gibt oder dass die jetzt alle vergast werden.
Ja. Ja, die Tierschützer sind da auch ganz, ganz
mich fertig, ey.
Auf der einen Seite ist es natürlich schrecklich, aber auf der anderen Seite sagen sie, die Tierschützer, also endlich wird mal dieser Massentierhaltung Einhalt geboten, ja, und vielleicht hat sich das damit, das Thema jetzt endlich nach jahrzehntelangem Kampf dagegen, kann dieses Buch geschlossen werden, ja.
Aber denkst du, dass man dadurch, dass man die alle tötet, auch diese Industrie damit zum Erliegen bringt?
Ja, das ist halt die Frage, gell? Keine Ahnung, ob die jetzt eine staatliche Unterstützung kriegen und dann wieder von vorne anfangen können, aber so sind sie ja erstmal
auf gut,
pleite werden sie nicht sein, gell? Ich meine, die ganze Infrastruktur und sowas haben sie ja, die müssen sich ja nur wieder neue Tiere beschaffen, keine Ahnung, ja, aber also wäre jetzt schon schade, ja, wenn man so eine Chance nicht nutzen würde und sagt, jetzt, das war's jetzt auch mal, macht mal was anderes.
Eieieiei, das ist doch nicht normal. Ja, aber da merkt man jetzt auch gerade so ein bisschen, dass sobald man sich aus welcher Perspektive auch immer mit diesem Thema Corona und die Folgen auseinandersetzt, es ist gar nicht so einfach, auf die guten Themen hinzuarbeiten, sondern man rutscht eigentlich relativ schnell eben von einer Scheiße in die nächste. Ja. Das ist echt eine echte Herausforderung für mich.
Absolut. Und vor allem ist es viel mehr als irgendetwas, das jetzt bekämpft werden muss und wo jetzt hoffentlich bald ein Impfstoff gefunden wird und dann ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, ich glaube, hab so das Gefühl, wie du schon so ein bisschen angedeutet hast am Anfang, da passiert auch noch viel mehr, ja, auf einer ganz anderen Ebene.
Ja, ja. Ja, ziemlich hart. Da ich jetzt gerade keinen guten Übergang finde, möchtest du uns, wir sind ja immerhin eine offizielle Bar, möchtest du uns denn das Getränk der Woche präsentieren, um so einen kleinen Winter-Gute-Laune-Pitch hinzubekommen?
Ja, aber lieben gerne und das extra ausgewählt oder vielleicht sogar, kann man sogar sagen, kreiert. Und zwar ist das ein schönes Spätherbst-Winter-Guten-Abend-Guten-Nacht-Getränk, das sich sehr gut eignet, jetzt gerade so um zu dieser Uhrzeit, natürlich auch um diese Jahreszeit, sich zu bereiten mit einem, und da alles selbst gemacht ist, auch ein bisschen zeremoniell. Und zwar ist das jetzt in dem Fall basierend auf irgendeiner Milch. Also wir haben jetzt da Hafermilch für benutzt. Man kann aber auch normale Milch benutzen oder irgendwas anderes, was halt so ein bisschen diesen milchigen Touch hat. Und genau, und die Idee war halt, ja, was macht man normalerweise mit Milch, eben irgendwie Kakao oder irgend so ein Chai Latte. Und aber dabei kann man so viel andere Sachen auch mit Milch machen und schöne Sachen. Und ich erkläre es erst einfach mal. Erzähl auch gar nicht viel mehr groß drüber. Muss man einfach ausprobieren und gucken, ob es einem schmeckt. Und zwar, man nehme einfach eine ganze Orange und also muss bio sein, weil man braucht die Schale und nicht die Orange selbst, sondern nur die Schale und reibt die dann in die, also die komplette Schale, nur das Orangene, nicht das Weiße darunter, reibt das in deine Tasse rein. Also das Rezept ist jetzt für eine Tasse, eine große Tasse. Und dazu 3 Messerspitzen Vanille, so ein pures Vanillepulver, einen gehäuften Teelöffel Fenchelsamen, die man noch vorher zerstößt in so einem Stößel. Und ein bisschen Zimt, eine Messerspitze Zimt. Und das macht noch so die letzte Rundung, das letzte i-Tüpfelchen, eine Messerspitze Kurkuma. Und das einfach alles zusammen in die Milch rein, kurz aufwärmen oder ein bisschen ankochen. Und man hat ein schönes, gemütliches, herbstliches Gute-Nacht-Getränk.
Also das ist ja, wie warm ist das am Ende? Das ist einfach so abendwarm.
Genau, so teewarm. Wie trinkt man denn Tee? So 70 Grad, 60 Grad oder sowas?
Na, ich trinke nicht so oft Tee, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube dir das.
Also man kann das ruhig zum Kochen bringen und dann noch ein bisschen abkühlen lassen. Und fertig ist so ein schönes, beruhigendes Abendmilchgetränk.
Klingt spannend. Hat irgendeine der Ingredients irgendeine spezielle Funktionen noch? Also oder ist das jetzt so ein Wild Mix, wo man jetzt sagt, mir geht's um, also ist die Wahl der Zutaten, basiert die auf, das schmeckt gut, oder basiert die Wahl der Zutaten auf, das hat diese Funktion, das hat jene Funktion und das sorgt noch dafür?
Also schmeckt gut. Und natürlich auch einfach, was so um die Jahreszeit verfügbar ist, gell? So die Jahreszeit, wo wir auch die Orangen kriegen. Fenchel, das ist ja auch so die Jahreszeit, wo dann auch, gut, die Ernte ist schon eingefahren, Fenchelsamen sind da. Also die hatte ich jetzt auch gerade von einem Bauern gekriegt, der Fenchel selber angebaut hat und jetzt schon eingelagert. Und gut, der Rest sind ja Sachen, die man eigentlich das ganze Jahr über einfach hat. Selbst ein Fenchel kann man natürlich ein Jahr, das ganze Jahr über aufheben. Ist ja alles getrocknet. Ja, also von daher eher so ein, wie hast du es genannt? Wild, was schmeckt gut, Mix.
Aber also jetzt zum Beispiel Fenchel, kann ich jetzt mal direkt klugscheißen, weil ich einfach, ich habe es natürlich direkt gegoogelt, weil ich wissen wollte, wie Fenchelsamen aussieht. Mhm. Fenchel, jetzt der Klugschiss des Tages, war die Arzneipflanze des Jahres 2009.
Wuhu.
Ach ja. So, das ist auch der Grund, warum ich dir diese etwas blöde Frage gestellt habe. Weil wenn das die Arzneipflanze des Jahres 2009 war, hat ja möglicherweise Fenchelsamen auch irgendeine Funktion, weißt du?
So, da habe ich mir jetzt gedacht, Eigenschaften.
Genau. Da habe ich jetzt gedacht, ui, der Stefan, wie ich ihn kenne, der alte Gesundheitsfuchs, der hat sich da wahrscheinlich schon so, also so, dass am Abend dann auch nochmal schön die Gedärme laufen, sage ich mal.
Ja, vielleicht so, weißt du, so auf so einer intuitiven Ebene und dann irgendwann stellt sich raus, das war genau das Richtige. Mhm. Nee, aber was der Fenchel auf jeden Fall halt reinbringt, ist die Süße, ja, weil kein Zucker, ohne Honig, ohne alles. Natürlich hat die Hafermilch selbst auch schon so eine gewisse Süße, aber der Fenchel bringt nochmal so ein bisschen den Schuss rein, dass man echt fast das Gefühl hat, da ist nochmal so ein Süßungsmittel mit dabei. Weißt du, so süßholzmäßig. Nicht so stark natürlich, aber schon geht so in die Richtung.
Mhm.
Das macht das da ja dann auch so gemütlich, das Getränk.
Also, ich habe jetzt nebenbei mal nachgeschlagen in einem Magazin, für das ich von meinem Alter wahrscheinlich noch 40 Jahre zu jung bin, die Apothekenumschau. Die Apothekenumschau hat ein sehr umfangreiches Heilpflanzenlexikon. Und die behauptet, dass Fenchel verdauungsfördernd und krampflösend ist und in Teeform wunderbar gegen Blähung und Völlegefühl hilft.
Ja, geil, da also, haben wir es doch.
Ja, das ist, ich meine, das ist ja eigentlich genau das, was man abends haben will. So, ne? Sitze schön auf dem Sofa und denkst dir, oh, jetzt was die Verdauung fördert und mal ordentlich das Völlegefühl wegbläst. Ja. Und dann kommt der Stefan mit seinem Spezialgetränk und es läuft.
Ja, geil. Hätte ich mal die Apothekenumschau gelesen, hätte ich es so richtig klug scheißen können.
Ja, ganz offensichtlich. Scheint mir ein Spitzenmagazin zu sein. Ja.
Ja, aber perfekt, danke. Hast du das übernommen?
Ja, also.
Sehr schön, das passt doch mal wieder.
Aber jetzt natürlich die alles entscheidende Frage. Du bist ja bekannt für deine Getränke, die sehr gesund, sehr lebensbejahend sind. Könnte man denn in dem Getränk, was du vorstellst, das auch noch in irgendeiner Form mit Alkohol kombinieren? Weil du hast ja, also um das kurz zu erklären, du hast ja gesagt, was kann man nicht alles Schönes mit Milch machen? Und da habe ich mir gedacht, okay, ist mir sofort der White Russian irgendwie als Cocktail in Sinn gekommen, der ja auch auf Milch beziehungsweise auf Sahne basiert. Und jetzt habe ich mir natürlich gedacht, fuchsig wie ich bin, könnte man da nicht auch irgendeine Form von Liquor oder was auch immer reinmachen, aber muss auch nicht. Ich lasse das auch gerne als gesundheitsförderndes Guten Abend-Säftli stehen.
Naja, aber so dieses Alkoholgefühl dazu, der Schuss, das ist ja nochmal, kann ja nochmal eine zusätzliche Impuls auf die Entspannung geben, ja, weil darum geht's ja eigentlich. Ja. Finde ich eine interessante Idee. Als Variation.
Ja, das muss ja auch nicht kiloweise drin sein. Also das muss ja nichts sein, womit man sich abschießt. Aber manchmal ist ja auch so ein kleines Schlückerli auch ganz nett.
Ja, genau.
Das gefällt mir sehr gut. Ja, wie sieht es denn aus, wenn es fertig ist? Also bleibt das weiß oder kriegt das noch Farbe?
Das kriegt dann vor allem durch den Kurkuma nachher so einen ganz leicht gelb-orangenen Touch. Ja.
Klingt super.
Ansonsten bleibt es weiß. Jetzt hätte ich aber auch Lust auf diesen White Russian. Wie wäre es denn, wenn du den das nächste Mal vorstellst?
Ich hab fürs nächste Mal tatsächlich schon mein Getränk vorbereitet. Ich bin super vorausschauend diesmal unterwegs. Aber ich trage es mir einfach mal in den Backlog ein.
Wunschliste.
Genau, ich mache es einfach mal als Wunschliste. Das mache ich direkt. Achtung, es klickt gerade ein bisschen im Hintergrund. Das kann ich nicht ändern, liebe Hörer. Wir sammeln aber immer noch Geld für eine geräuschlose Maus und eine geräuschlose Tastatur. Sowas gibt es. Es ist eine verrückte Welt, in der wir leben. Ich war am Tag vorm zweiten Lockdown, also Lockdown, das klingt immer so dramatisch. Ich meine, ja, die Läden sind zu. Waren wir nochmal essen? Gut essen sogar. Es gibt nämlich in unserer direkten Nachbarschaft ein außerordentlich gutes vietnamesisches Restaurant. Und meine liebe Frau isst sehr gerne vietnamesisch. Und ich so, ja, okay. Also es gibt andere ost- und südostasiatische Küchen, die ich viel lieber mag. Aber seit diesem Abend muss ich sagen, alter Vater, können die gut kochen. Also richtig, richtig gut. Und jetzt kommt noch der Punkt dazu, die haben Cocktails dort, und zwar Cocktails, die, sagen wir mal, eher so, ja, weiß ich jetzt nicht so richtig, aber nicht westeuropäische Cocktails sind. Aha. Und ich habe dort einen Cocktail getrunken, ich lese dir mal einfach nur die Ingredients vor, und super, mega geil. Also drin war Litchi-Saft, Gurkensaft, Ingwer, Lime Juice und dann als Alkohol obendrauf Wodka.
Ach krass.
Eine echt fancy pants Mischung, und das ziehst du so, das ziehst du so weg, ne? Und ja, also durch den Lime Juice natürlich noch so ein bisschen diese zitronige Note, ne? Durch die Gurken und die Litchi halt auch, die sich ja eigentlich auch so ein bisschen geschmacklich gegenüberstehen.
Ja.
Und dann noch der Ingwer, den du auch noch deutlich rausgeschmeckt hast. Und ich muss ja ehrlich sagen, das habe ich mir auch mal von einem Bartender erklären lassen. Ein guter Cocktail ist ja nicht dadurch ein guter Cocktail, dass er dir das Hirn wegbrezelt, weil so viel Alkohol drin ist, sondern ist dann ein guter Cocktail, wenn du wirklich alle Zutaten wirklich rausschmecken kannst.
Ach ja.
Und da ging es mir wirklich so. Also du konntest wirklich, obwohl die ja so unterschiedlich sind, wo man ja dann irgendwie sagen würde, na gut, die Wahrscheinlichkeit, dass eins davon das andere deutlich dominiert, ist sehr hoch. Also in anderen Worten, es ist auch wichtig, dass die untereinander so abgewogen sind oder so ausgeglichen sind, dass alles gleichermaßen in Vordergrund beziehungsweise in den Hintergrund treten kann. Und das war da echt der Fall. Das fand ich sehr beeindruckend und außerordentlich lecker. Und halt wirklich relativ wenig Alkohol eigentlich. Mhm. Und da kommen wir ja wieder auf den Punkt, es muss nicht zwingend jetzt, das muss keine Keule sein. Ja, sondern das ist auch manchmal einfach schön, wenn es einfach so die Geschmacksknospen anregt und einfach eine Überraschung ist und so ein bisschen so eine Vielfalt auf die Zunge bringt.
Ja, so diese Aura des Alkohols, das kann ja schon einfach einen ganz eigenen Charakter dann in das Getränk reinbringen. Ja,
auf jeden Fall. Mhm. Ja, also jetzt habe ich hier noch kurz ein zweites Getränk der Woche hinterhergeschoben.
Ja, hast du auch noch eins gemacht.
Ja, also haben wir eine richtige Full Bar Experience.
Ja, geht voll ab.
Ja, ja, cool, prima. Danke. Wie nennst du dein Getränk denn eigentlich? Hat das einen Namen?
Gute Nacht Orange.
Ja, das ist ein super Name.
Ja.
Gute Nacht, Orange. Kann ich das auf Hessisch schreiben oder?
Mhm.
Ja, gute Nacht, Orange.
Gute Nacht, Orange.
Super. Ist notiert.
Sehr schön.
Prima. Dann kommen wir, glaube ich, wir haben übrigens am Anfang gar nicht gesagt, worüber wir heute reden. Das ist ja jetzt eine ganz große Überraschungskiste. dann kommen wir zu Thema Nummer 1, mit dem ich heute anfange. Das freut mich sehr. Und das Thema lautet vergessene Landschaften.
Wow, wow, wow.
Ja, und es geht nicht um Mystik, auch wenn es am Anfang so klingen mag.
Schade.
Ja, ja, ja. Aber vielleicht kannst du ja noch da noch eine Ebene reinbringen für dich, die das Ganze spannend macht.
Das kriegen wir schon.
Vergessene Landschaften im Zeitmagazin, um genau zu sein, Ausgabe Nummer 36 2020 vom 26. August diesen Jahres, haben die immer so eine, also die Serie heißt Deutschlandkarte. Also immer eine Karte von Deutschland zu sehen, Überraschung. Und irgendetwas Unerwartetes ist dort als thematische Karte draufgelegt, als Layer drüber gelegt. Und dann ist immer so ein kleiner, ja, so ein Halbseiter Text dazu geschrieben, wo der Hintergrund dazu erklärt wird. Die Karte vom 26. August hatte den schönen Namen Vergessene Landschaften. Also eiskalt geklaut natürlich. Aber es ist ja nicht geklaut, wenn man sagt, was die Quelle ist. Und was haben die gemacht? Die haben sich bezogen auf eine Karte. Und diese Karte ist die Karte der deutschen Landschaften. Diese Karte wird rausgegeben vom Bundesamt für Kartografie und Geodäsie. Das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie ist ein Bundesamt und damit das höchste Amt in Deutschland, was hoheitlich mit den Themen Kartografie und Geodäsie betraut ist. Also Landvermessung in anderen Worten. Und die haben auch im weitesten Sinne die Hoheit über die Erstellung von Karten, die Grundlagen, die sozusagen für die Erstellung von Kartenmaterial erstellt wird. Und da hängen noch ein paar andere Besonderheiten hinten dran. Diese Karte zeigt nichts anderes als die herausragenden oder bemerkenswertesten Landschaftsräume in Deutschland. Da kommt man natürlich jetzt so ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste, weil man natürlich, Stichwort Maßstab, Stichwort Skalierung, sich die Frage stellen kann, ja, was ist denn jetzt genau eine Landschaft? Also wo fängt das an? Ne? Ist das jetzt einfach so ein Stück Acker? Ist ein Stück Acker schon eine Landschaft? Oder sind das größere Skalierungen? Und im Wesentlichen, also so vom geomorphologischen Aspekt her, unterteilt man Deutschland in die vier großen Hauptgruppen. Das ist einmal das also von Norden nach Süden, das norddeutsche Tiefland, dann im direkten südlichen Anschluss die deutschen Mittelgebirge bzw. die deutsche Mittelgebirgsschwelle, darunter dann, und da sind wir sozusagen direkt, wir mit Südhessen mittendrin, kommt das süddeutsche Stufenland und darunter dann vor allem in Bayern, aber auch in Teilen Baden-Württembergs, das deutsche Alpenvorland und als letzte kleine Stufe, aber das ist dann wirklich minimal, die deutschen Alpen, also sozusagen der Hochgebirgsanteil Deutschlands. Das ist sozusagen die große Gliederung. Und wenn man das dann runterbricht, kommt man auf viele kleine Landschaftsräume. Und diese Landschaftsräume kann man dann nochmal unterteilen, und zwar danach, ob das historische Landschaften sind. Die historischen Landschaften sind sehr, sehr häufig orientiert an naturräumlichen Grenzen. Nehmen wir das jetzt mal beispielhaft, der Vogelsberg in Hessen. Ja, der Vogelsberg, den kann man naturräumlich sehr einfach
abgrenzen.
Abgrenzen. Genauso im Übrigen wie den Taunus oder auch den Spessart, um jetzt mal so einmal ums Rhein-Main-Gebiet drumherum zu gehen. Und das sind allerdings Räume, die heutzutage eigentlich keine wirkliche Verwaltungsentsprechung mehr haben. Es gibt natürlich zwar Landkreise und so, aber es ist nicht mehr so, dass sozusagen das irgendwie eine klar umrissene und grenzenidentische Bedeutsamkeit hat. Dann kommt noch dazu, dass ja auch gewisse Teile auch dazu, also beziehungsweise zwar einen Namen haben, der aber eigentlich geomorphologisch woanders dazugehört. Ein Beispiel, das Rheingaugebirge, ne, wo, also der Rhein, also sagen, wenn man sozusagen den Rhein hinunterfährt, hat man ja sozusagen erst den Rheingau, also der Teil nördlich des Rheins, in dem auch der Wein angebaut wird. Das ist eigentlich ein sehr, sehr kleines Landschaftsgebiet, aber ein sehr bekanntes Landschaftsgebiet. Also eine sehr bekannte Landschaft, weil sie eben aufgeladen ist. Also sie ist ja sozusagen kulturhistorisch aufgeladen. Ja. Darüber ist dann aber das Rheingau-Gebirge, was ja, wenn man den Rheingau so vor seinem inneren Auge hat, was man ja sehr deutlich erkennen kann, diese sehr langgezogene Gebirgskette. Und diese ist aber natürlich eigentlich Teil des Taunus.
Mhm. Mhm. So. Und das wäre dann so kann man ein Naturraum und eben nicht unbedingt durch historische Prozesse geprägt.
Genau, genau. Ja. Aber die Übergänge, also einerseits die Übergänge in diesen Zuordnungen sind natürlich fließend. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, je nachdem, wie man da, also in welcher Ebene man dort reinblickt, hat man halt große Räume und dann wieder Teilräume dieser Räume. Und das hat halt viel damit zu tun, in welchem Maßstab man sich das Ganze anschaut. Aha. Ja? Und das Dritte, was hinzukommt, dass diese Räume unterschiedlich stark heutzutage in der Allgemeinheit, also nicht in der Allgemeinheit, das ist Quatsch, eben ja doch in eine gewisse unterschiedliche Bekanntheit haben. Ja? Also das bezieht sich einerseits natürlich auf die Räume selbst und andererseits auf darauf, was man diesen Räumen sozusagen auch zuschreibt. Also ein gutes Beispiel, der Rheingau ist sehr, 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 sehr klein, aber sehr, sehr, sehr bekannt.
Passt.
Und das kann man sozusagen dann anderweitig sozusagen dann ins Gegenstück ziehen. Was die aber noch machen bei dieser Karte ist, dann das bringt das sozusagen in die Jetztzeit. Es gibt halt auch Räume, die früher, also wo sozusagen du hast eine naturräumliche Grenze und diese Grenze waren früher auch eine Verwaltungsgrenze, zum Beispiel eine Grafschaft oder also meistens kleinere Grafschaften. Und das ist dann aber sozusagen auch im Wegbruch des Adelsstandes und im Rahmen der Demokratisierung und dann auch noch durch den Zweiten Weltkrieg, da sind ja auch die Verwaltungsgrenzen mannigfaltig verändert wurden, sind diese Räume einfach gar nicht mehr existent. Ne? Und dann sind das halt sozusagen so Relikte. Also einerseits die Bezeichnungen sind Relikte und andererseits sind möglicherweise kennen das die Leute gar nicht mehr, außer wenn du von dort bist. Und jetzt, um den großen Bogen zu schlagen, so sind die dann halt auch auf diese Idee gekommen, vergessene Landschaften zu machen. Also in dem Zeitartikel. Der Ausgangspunkt war nämlich, sie haben sich sozusagen diese Karte angeschaut und haben alle Landschaften sich angeschaut und haben mal geguckt, welche dieser Landschaften eigentlich einen eigenen Wikipedia-Artikel heutzutage haben.
Chris, was mich gerade nochmal interessieren würde, kannst du mal ein Beispiel nennen für so eine Landschaft, wo jetzt die Namensgebung oder auch Abgrenzung sehr stark an diesen alten Grafschaften oder wie man das nennen soll, angelegt war, also an die alten?
Ja, komm ich drauf, ja.
Ja, okay.
Also, ganz generell kann ich empfehlen, also wir hauen die ganzen Links auch in die Shownotes rein. Allen voran diese Karte, von der ich sprach, die ich hier in gedruckter Form hängen habe. Die gibt es auch als digitale Karte, wo man sich dann auch entsprechend rein- und rauszoomen kann. Und da ist dann auch die entsprechende Top-Karte im Hintergrund. Da kann man sich sozusagen so seine persönliche Heimat mal so zusammensuchen. Was ich sagen möchte ist, es gibt natürlich Beispiele, wo das halt so ein bisschen fließend ineinander übergeht. Ne? Also du hast dann halt Landschaften, die orientieren sich primär an alten Naturräumen. Dann hast du Landschaften, die sind dann halt auch sozusagen kulturhistorisch geprägt. Und dann gibt es halt Landschaften, die haben heutzutage eigentlich jenseits der Region, in der das sozusagen der Eigenname ist, kaum noch eine Bedeutung. Und dann sind die halt unterschiedlich auch groß. Ne? Und so, dass man die dann möglicherweise noch so im Umkreis von 50 Kilometern kennt, aber im anderen Bundesland zum Beispiel schon gar nicht mehr.
Ja.
Ja? Also zum Beispiel die Wetterau, die kennt man, sagen wir mal, innerhalb von Hessen auf jeden Fall. Die kennt man sicherlich in den angrenzenden Bundesländern noch, aber ansonsten, die Wetterau ist nichts, was wirklich so richtig überregional bekannt ist.
Richtig, nee, überhaupt nicht.
Würde ich jetzt mal behaupten wollen. Mhm. Und in dieser Skalierung kann man das dann sozusagen durchgehen. Also wie gesagt, wir hauen das Ding mal in die Shownotes rein. So kann dann halt auch einfach, weil wenn wir jetzt nur über hessische Beispiele reden, ist das vielleicht auch ein bisschen witzlos. Weil das kennen wir dann vielleicht, aber möglicherweise nicht der Zuhörer. Was sie aber noch machen, sie haben eine Ebene reingebracht und diese Ebene sind sozusagen Wirtschaftslandschaften. Und deswegen ist zum Beispiel zwischen Wetterau, Taunus, Rheinhessen und Spessart haben sie da halt das sogenannte Rhein-Main-Gebiet gelegt. Also das Rhein-Main-Gebiet ist ja sozusagen historisch gesehen keine Naturlandschaft, also weil das könnte man ja auch nochmal durchdeklinieren. Ja? Da hat man sozusagen den Teil, der im äußersten Westen in den Rheingau übergeht, im Süden in die Rottgau übergeht und dann hätte man sowieso noch sozusagen das Main-Vorland. Aber es hat halt auf der kulturhistorischen Ebene ist es um ein Vielfaches bedeutsamer. Zumal hier die Besonderheit dazu kommt, dass die Grenzen nicht eindeutig sind. Die Grenzen der Wetterau beispielsweise sind durchaus, nicht klar will ich auch nicht sagen, aber die Grenzen sind vor allem zwischen den beiden Gebirgen Vogelsberg und Taunus relativ deutlich markierbar.
Genau, die kann man naturräumlich abgrenzen.
Genau, aber die Wetterau geht beispielsweise ja sehr tief noch bis nach Frankfurt rein.
Ja, das stimmt.
Ja. So, und dann hat man sozusagen das Rhein-Main-Gebiet, was ja Teile des Taunus umfasst, Teile der Wetterau umfasst und sogar, wenn man Mainz sozusagen wirklich als klassischen Teil des Rhein-Main-Gebietes auch sieht, auch damit Teile Rheinhessens umfasst. Und so siehst du, entstehen halt wirklich so verschiedene Layer, die übereinander liegen und verschiedene Bedeutungen haben und auch verschiedene Bekanntheitsgrade haben. Und dann gibt es halt einfach Landschaftsnamen, die heutzutage kaum noch eine Bedeutung haben. Sondern die halt eine historische Bedeutung haben, die man vielleicht sogar aus Märchen noch kennt, als Ortsbezeichnung oder aus alten Geschichten, aber wo man sich so fragt, wo ist das eigentlich? Was soll das eigentlich sein? Ja? Und das sieht man dann immer dann, wenn auch so ganz, ganz kleine, so sehr deutlich definierte Landschaftsräume da sind. Da sieht man das dann immer noch so ein bisschen genauer. Und was die dann halt gemacht haben in diesem Zeitmagazin-Beitrag, sie haben sich von den 750 Landschaften, die in dieser Karte vom Bundesamt vermerkt sind, ich meine 750 Landschaften, das ist schon echt eine Ansage, hatten sich angeschaut, welche davon haben heutzutage keinen eigenen Wikipedia-Artikel. Mhm. Da bleiben eine ganze Menge über. Und da ist natürlich die Frage, die dahinter steht, woran liegt das? Warum ist das so? Mhm. Und sie, argumentieren so, sie sagen, heutzutage ist das Landschaftswissen kleiner geworden, Zitat. Und als Begründung vermuten sie, das liegt an Google Maps, GPS und allen anderen Variationen von digitaler Navigation. Mhm. Also in anderen Worten, dass das Landschaftswissen nicht mehr die Bedeutung hat heutzutage. Das ist so ein bisschen die Grundargumentation. Mhm. Ne? Und ich finde den Ausgangspunkt sehr gut. Ich meine, sonst hätte ich das Thema ja auch nicht gewählt. Ich finde den Ausgangspunkt deshalb gut, weil es ein Thema ist, über das wir beide ja schon häufig geredet haben. Also welchen Einfluss hat einerseits die digitale Navigation und die digitale Kartografie auf das Landschaftswissen, auf das kartografische Wissen? Und andererseits, und das ist vielleicht die Ebene, die da noch darüber liegt, welche Bedeutung haben eigentlich Landschaften, Landschaftsnamen heutzutage, also im Alltag 2020? Ja? Und zwar auch aus überregionaler Perspektive. Dass man natürlich, wenn man vor Ort wohnt, wenn es dort ein besonders schönes, langgezogenes Tal, eine Öffnung in der Landschaft, wie auch immer gibt, dass das dann wirklich vielleicht eine spezifische Bezeichnung hat, kann man sich ja vorstellen. Und dass, wenn man dort lebt, das auch so bekannt ist, ist ja auch relativ logisch. Aber möglicherweise sind viele Landschaftsräume und damit auch viele Landschaftsnamen auch einfach nicht mehr so relevant. Und da war halt so ein bisschen der Ausgangspunkt, da hat sich viel verändert, da hat sich auch viel in der Raumwahrnehmung geändert, da hat sich möglicherweise auch viel damit geändert, dass es scheinbar eine andere Bindung zwischen den Menschen und der Landschaft oder den Landschaften, in denen sie leben, gibt. Das ist jetzt mal meine Vermutung, die dahinter steht.
Das wurde jetzt so in dem Zeitartikel nicht gesagt, sondern das hast du jetzt schon.
Das habe ich jetzt mal dazu gedeutet.
Weitergemacht, also, ja.
Wie gesagt, das ist ja nur ein ganz kurzer Text. Das ist ja kein ausführlicher Artikel.
Also da wäre eher so die Quintessenz, so Google Maps, Navigation und
genau.
Alles nur noch im Kopf, wenn überhaupt noch nicht mal mehr. Genau.
Genau, ja. Das ist sozusagen so ein bisschen da der Ausgangspunkt gewesen. Okay. Oder halt auch einfach, dass man halt sagt, das sind halt einfach Bezeichnungen, die einfach überregional keine Bedeutung haben. Was ja erstmal überhaupt nichts Schlimmes ist. Ne? Also es macht halt einfach einen Unterschied. Beispiel, wenn mich jemand fragt, wo stammst du her? Ich bin ja bekanntermaßen kein gebürtiger Frankfurter. Dann sage ich eigentlich immer, ich bin im Harz geboren. Und dann hat man immer dieses Momentum, wo die Leute dann sagen, oh, Harz kenne ich. Wo denn da genau? So, und dann hast du schon dieses Problem, auf welches Wissen greifst du da zurück? Ne? Mhm. Also, wenn dann jemand sagt, wo denn da genau, dann ist ja deine Vermutung, der war da schon mal, der kennt sich da aus. Meistens ist aber diese Aussage, wo denn da genau, oder die Frage besser gesagt, ja eigentlich nur ein Indikator dafür, ich habe Interesse an dem, was du da erzählst, aber bitte mach's nicht so schwierig. So, und ich könnte dann zum Beispiel argumentieren, ich stamme aus dem Unterharz. Und auch nicht, also, und Unterharz ist sozusagen dort noch eine geläufige Bezeichnung. Also bitte, Unterharz ist innerhalb der Logik vom Bundesamt eine Landschaftseinheit.
Dann ist aber schon schwierig für jeden, der nicht aus der Ecke ist.
Genau, ja. Aber die sagen sozusagen, Grobeinheit oder die Großeinheit ist Harz und der Harz unterteilt sich sozusagen in den Oberharz. Das ist im Wesentlichen der ehemals westdeutsche Teil, also der, ne, und Unterharz, also der im Wesentlichen ostdeutsche Teil. Wobei Ober- und Unterharz meiner Auffassung nach eigentlich geografische Trennungen sind und nicht sozusagen administrative Trennungen. Aber die Grenze kann man analog fast verwenden.
Und in diesem Fall, was meint Ober und Unter? Was drückt das? Was ist da ausgedrückt? Irgendwie die Höhe des Harzes an dieser Stelle oder
Ja, das ist eine schöne Frage. Ja. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Also ich meine, der obere Teil ist jetzt fairerweise auch, um jetzt mal die Logik von Norden, Osten, Süden, Westen rauszunehmen, auch natürlich der Teil, der mehr im Norden, also im Nordwesten ist. Das ist auch der Teil, der höher gelegen ist.
Der Oberharz.
Aber, ja, der Oberharz. Schwierige Frage. Kann ich jetzt nicht zweifelsfrei beantworten, um ehrlich zu sein.
Wir haben das hier ja so ein bisschen auch mit dem Taunus, gell? Der Vordertaunus, der Hintertaunus.
Genau, aber gut, aber bei Vorder und Hinter hast du ja wieder den Vorteil, das ist ja eine Perspektivfrage.
Genau, was jetzt von uns so aus Rhein-Main-Gebiet-Ecke nachvollziehbar ist, von der Begrifflichkeit her, aber für jemanden, der aus Limburg kommt. Also.
Ja, und du hast halt den Punkt, dass ja der Taunus ja den Taunus-Hauptkamm hat. Und der Taunus-Hauptkamm ist ja sozusagen die Grenze zwischen Vorder- und Hintertaunus.
Stimmt.
Also das kommt noch dazu.
Genau.
So, aber wenn ich jetzt ganz genau bin und wenn mich jetzt jemand fragt, wo kommst du denn wirklich genau her, dann müsste ich eigentlich aus Landschaftsperspektive sagen, ich komme eigentlich aus der sogenannten Goldenen Aue. So, was ist die Goldene Aue? Die Goldene Aue ist ein Landschaftszug, der definiert ist von zwei Flüssen und der wiederum, das ist ein bisschen wie bei der Wetterau, Goldene Aue, das hat ja, ich meine, Aue heißt, liegt am Fluss, Goldene bezieht sich darauf, dass dort besonders hochwertige Landwirtschaft seit Jahrhunderten praktiziert wird. Daher heißt es Goldene Aue. Das
Füllhorn. So.
Genau, und das ist natürlich ein klassisches Gebiet, wo sehr viel Landwirtschaft betrieben wird. Heutzutage Raps, Getreide etc. Und es liegt ein bisschen eingespannt zwischen dem Harz, ganz konkret dem Unterharz, und dem Kyffhäuser sozusagen. Ne? Zwischen zwei sehr bekannten, also wirklich deutschlandweit bekannten Mittelgebirgen, auch wenn der Kyffhäuser sehr, sehr klein ist, ist sozusagen dazwischen eingekeilt, genau wie du es gerade gesagt hast, sieht auch noch aus wie ein Füllhorn, die Goldene Aue. Das wäre sozusagen die ganz präzise Bezeichnung, wenn ich jetzt sagen würde, da stamme ich eigentlich her. Ja, das kennt nur kein Schwan. Ja, also.
Ja, wobei es das bildlich, also da entsteht schon irgendwie so ein Bild im Kopf. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Beschreibung. Es geht fast schon so ein bisschen ins Poetische, ja. Es wird sehr bildhaft.
Total. Und das ist ja eigentlich, und da kommen wir eigentlich zum Punkt. Diese Informationsmenge, die ich dir jetzt gerade gesagt habe, das ist ja nichts, was du auf einer Party erzählen würdest, ne? Aber eigentlich ist es sehr spannend. Und ich meine, ich könnte da jetzt noch viel länger drüber reden. Also das war ja sozusagen die Kurzfassung. Aber eigentlich ist es total schön, wenn man Orte landschaftlich beschreiben kann. Und da würde ich ganz gerne eigentlich so perspektivisch wieder hinkommen. Und die Tatsache, dass es halt zu so vielen Räumen, zu Landschaftsräumen, die halt historisch gewachsen sind, ne, scheinbar nicht mal meine Wikipedia-Seite gibt, kann man natürlich jetzt als sehr schwachen Indikator verwenden. Aber es erzählt auch eine gewisse Geschichte, nämlich dass Landschaften, Landschaftsnamen scheinbar nicht mehr so die Bedeutung haben, wie sie die mal hatten. Und Landschaftsnamen haben ja auch unglaublich viel mit regionaler Identität zu tun.
Absolut.
Vor allem dann, wenn die auch noch so großartige Namen haben. Also wenn man sich jetzt mal nur diese Karte anschaut, der vergessenen, vermeintlich vergessenen Landschaften, also die keine Wikipedia-Seite haben, da sind so großartige Landschaftsräume dabei wie das Bärwalder Ländchen oder die Havelsche Mark oder der Usedomer Winkel oder die Pockinger Heide oder last but not least, ich will jetzt nicht alle vorlesen, der Denklinger Rotwald. Das hat doch allein schon so eine, wie du schon gesagt hast, hat schon so eine poetische Ebene.
Ja, krass.
Und ich finde es schön, darüber nachzudenken. Und deswegen habe ich mir jetzt auch die Karte bestellt. Die kann man sich hier beim Bundesamt in Frankfurt bestellen. Ich meine, da trete ich jetzt offene Türen ein bei dir. Das ist natürlich auch einfach schön, so eine physische Karte auch mal wieder in der Hand zu halten.
Ja, und ziemlich groß auch, habe ich gesehen, gell? Das war das.
Ja, die ist sehr groß.
Kein DIN A3 oder kein DIN A2.
Ja.
Das ist nochmal eine andere Kategorie.
Und wenn man sich dann beim Bundesamt mal anschaut, ich meine, die müssen ja auch sozusagen beschreiben, diese Karte, was zeigt die? Ich lese mal den Text vor, den Beschreibungstext, den finde ich irgendwie noch eine schöne Zusammenfassung. Da schreiben sie nämlich, Landschaften sind hinsichtlich des äußeren Erscheinungsbildes, so Bodenform, Bewuchs, Besiedlung, Bewirtschaftung, in bestimmter Weise geprägte Teile der Erdoberfläche. Die Landschaftsnamen sind im Volksmund gebräuchliche Namen, deren Herkunft naturbezogener, historischer, wirtschaftlicher oder anderer Art sein kann. Im Gegensatz zu politischen Einheiten, zum Beispiel Gemeinde, Kreis, deren Grenzen durch amtliche Vermessung eindeutig und rechtlich festgelegt sind, bestehen für Landschaften in der Regel keine präzisen, sondern nur unscharfe, rechtlich nicht festgelegte Begrenzungen. Und dann kommen sie zum letzten Satz. Die in der Karte dargestellten Abgrenzungen sind deshalb in den meisten Fällen lediglich als Grenzsäume anzusehen, in deren Bereich die Zugehörigkeit einzelner Flächen zu einer bestimmten Landschaft nicht verbindlich abgeleitet werden kann. Also da kommen wir halt auch wieder an so einen schönen Punkt an, über den wir uns schon mehrfach unterhalten haben. Wenn ich eine Karte habe, in der ich Räume einzeichne, allen voran bei digitalen Karten, ja, dann ist die Grenze immer genau. Ja. Die muss genau sein. Das liegt in der Natur der Sache.
Ja, ja. Genau.
Ich kann aber so etwas, wie die das gerade ja nennen, Grenzsäume, ja, das kann ich.
Tolles Wort.
Das ist ja überhaupt nichts, was ich darstellen kann, ja. Also das könnte ich, so wie man das ja beispielsweise mit Hangschummerungen macht, das könnte ich zum Beispiel, wenn ich das mit dem Bleistift zeichne, könnte ich da wie so eine Art Übergangszone, so, wo man nicht genau die Grenzen definieren kann, könnte ich das so mit einem Bleistift noch zeichnen. Aber sobald das eine digitale Karte ist, allen voran eine, die zoombar, skalierbar ist, sind diese Übergangszonen immer genau, sie sind immer präzise. Und das ist nochmal so ein Punkt, über den man da nochmal nachdenken kann.
Spannend. Also spannend auch, dass du das jetzt explizit auf digitale Karten beziehst. Ich war erst noch schon so kurz davor zu sagen, dass das genau das ja auf einer Karte an sich passiert, dieses Abgrenzen, dieses genau Einzeichnen, aber und da hast du dann nochmal dieses Beispiel der Schummerung erwähnt, ja, dass es da ja eigentlich auch grafische Elemente gibt, mit denen man solche Säume, ja, ich finde es echt ein tolles Wort irgendwie, Säume darstellen kann, ja, also Bereiche in der Landschaft, die einfach keine klare Grenze haben, aber wo trotzdem irgendwie so ein Übergangsraum ist.
Ja.
Genau, aber dass das eben in dieser digitalen Technologie, die eben einfach aus ihrem Naturell heraus, ja, einfach diskret ist, ja, schwarz oder weiß, es nochmal viel schwieriger ist, solche Dinge auch überhaupt darzustellen.
Ja. Zum Abschluss noch die Frage, woher stammt das Ganze eigentlich? Also wie kommt man denn auf diese Räume? Und jetzt ganz konkret, das Bundesamt sagt da zwei Quellen. Das eine ist sozusagen die inhaltliche Quelle, ne? Also sozusagen die historische Herleitung. Und da bezieht man sich auf ein Werk von Herbert Liedtke. Herbert Liedtke, Geograf meines Wissens nach, von dem stammt so das Standardwerk Namen und Abgrenzungen von Landschaften in der Bundesrepublik Deutschland.
Mhm.
Also das ist sozusagen so diese Herleitung, woher kommt das Ganze? Und dann die zweite Quelle ist dann Deutschland Landschaften, Namen, Abgrenzung thematisch und das Ganze ist dann vom Ständigen Ausschuss für geografische Namen. Und last but not least, weil das einfach was ist, was ich immer wieder gerne erzähle, wir haben ja uns ja schon über das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie unterhalten, von dem ja diese Karte stammt. Dort angesiedelt oder angedockt, besser gesagt, ist der sogenannte Ständige Ausschuss für geografische Namen. Und der Ständige Ausschuss für geografische Namen ist ein Expertengremium, das dort angesiedelt ist und deren Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass es einheitliche Namen für geografische Orte gibt. Also da merkt man, wir sind in Deutschland. Und da kommt ein ganz entscheidender Punkt dazu, nämlich, dass die regelmäßig Publikationen rausgeben, in denen die Endonyme und Exonyme von ausländischen Staatsnamen auch aufgelistet sind. Also ein Endonym sozusagen ist ja einfach die Bezeichnung für einen anderen Ort in der anderen Sprache ins Deutsche übernommen. Ne? Also das Beispiel Praha, Prag. Mhm. Ja? Oder Moskwa, Moskau. Mhm. Und ein Exonym ist ja sozusagen dann das Gegenstück, also wo wir explizit
Verdeutschung.
Ein deutsches Wort konkret haben. Also zum Beispiel Florenz für Firenze im Italienischen.
Oder Venedig ja. für Venezia. Venezia,
genau. Oder also wo oder halt allen voran bei Sprachen, die halt aus einer anderen Sprachfamilie stammen, wo das natürlich noch komplizierter ist, wie beispielsweise Canton für Shanshu in China. Hm. Und das ist sozusagen eine der Hauptaufgaben. Und was die rausgeben, verschiedene Publikationen, die kommen zweimal im Jahr, kommt dieses Expertengremium zusammen und überarbeitet, je nachdem, was da gerade auf dem Stapel liegt, kommen die einfach zusammen. Und das ist illuster zusammengesetzt, diese Gruppe. Also da sind natürlich von verschiedenen Bundesministerien Leute dabei, von der Deutschen Akademie für Landeskunde, Gesellschaft für deutsche Sprache, das Leibniz-Institut für Länderkunde, aber auch zum Beispiel sind Vertreter von Südtiroler Institutionen dabei, von österreichischen und Schweizer Institutionen. Also in anderen Worten, nicht deutsche Institutionen, aber aus Ländern, wo Deutsch teilweise oder ganz Landessprache ist. Mhm. Also auch die sitzen alle dort mit drin und diskutieren darüber, wie Orte zu bezeichnen sind. Also von denen stammt auch sozusagen dieser Hinweis, wie nennen wir Landschaften. Und von denen gibt es auch diese wunderbare Liste, auch die setze ich in die Shownotes, die Liste der Staatsnamen. Dann mache ich mal ein kleines Quiz mit dir. Also A steht natürlich da, wie die Länder auf Deutsch heißen. Und vor allem, wie das Adjektiv dazu ist. Ne? Also Deutschland, Deutsch. Und wie die Leute aus diesem Land heißen. Mhm.
Spannend.
Ha, da kommen nämlich jetzt. Machen wir doch mal ein kleines Quiz.
Uiuiui.
Ja, mal fangen wir doch mal mit einem Land an, in dem du schon gelebt hast. Thailand. Mhm. Wie heißen denn die Menschen aus Thailand?
Thailänder?
Sehr gut. 100 Punkte.
Danke.
Ja, jetzt hast du aber abgeräumt.
Gibt es denn auch einen Preis am Ende?
Also ich überlege mir noch einen Preis. Ja, das wird wahrscheinlich ein ganz großer Preis werden.
Das wäre mir jetzt schon wichtig.
Dass in Zentralafrika, sage ich mal, in Mittelafrika, das ist, glaube ich, keine korrekte Bezeichnung, liegende Land Tschad, Republik Tschad. Mhm. Was ist die korrekte Bezeichnung für die Bewohner in Tschad auf Deutsch?
Oh, mein schöner Preis. da muss ich passen. Kann nur Blödsinn jetzt erzählen.
Na, dann probier es doch mal mit einmal Blödsinn.
Okay, Shutter.
Richtig, 100 Punkte.
Okay.
Shutter. Geil. Ja. Gut, und dann machen wir noch ein letztes. Also die Republik Zypern. Ja. Mhm. Also die Republik sozusagen. Wie heißen die Menschen?
Ah, das ist ein bisschen eigenartig, kann das sein?
Ja, das ist total eigenartig.
Ja. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann gehört und habe so gedacht, ey, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Also, ganz bestimmt nicht die Zypressen oder Zypriden.
Genau, und es sind auch nicht die Zyprioten.
Genau, das habe ich nämlich gemeint.
Genau, es sind die Zyprer. Genau, und das sind die Zyprer, um ganz genau zu sein.
Zyprer.
Zypra, genau.
Okay, also doch gar nicht mal so weit hergeholt.
Ja, das ist richtig.
Und was sind dann Zyprioten?
Also, Zyprioten ist die Bezeichnung von... der Ausdruck zypriotisch bezieht sich vor allem auf die griechisch sprechenden Bewohner Zyperns.
Ah.
Allerdings nur in der Schweiz.
Okay, das sagt man nur in der Schweiz.
Scheinbar. Hm. Das sagt zumindest die Liste. Ach komm, willst du noch einen hier kommen?
Ja, einer geht noch.
Einer geht noch.
Ich habe ja nur 200 Punkte bisher.
Ja, man weiß ja nicht, wo das obere Ende ist. Also richtig kompliziert ist es natürlich vor allem bei den Ländern, die einen ungewöhnlichen Namen haben. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Der Karibikstaat St. Vincent und die Grenadinen. Da würdest du jetzt auf den ersten Blick überhaupt nicht auf die Idee kommen, also sagen, was davon dann sozusagen dekliniert wird. Ne?
Ja, genau. Sag nochmal St. Vincent und die Grenadinen.
Genau. Hauptstadt Kingstown, das wäre noch die extra, den extra Punkt, den man hätte holen können.
Ja, gut. Das wird ja wahrscheinlich irgendwas sein, was weder das eine noch das andere.
Ja, doch, doch, es ist das eine tatsächlich. Okay. Die Personenbezeichnung ist Vincenter.
Vincenter, das wollte ich gerade sagen.
Ach.
Ich dachte, wenn, dann ist das erste Wort von den beiden und ganz bestimmt nicht das Sankt davor, sonst.
Okay, gut, dann kriegst du jetzt zum Abschluss noch einen, auf den ich zum Beispiel in 1000 Jahren nicht gekommen wäre, okay. Obwohl ich in dem Land schon einige Zeit und sehr gute Zeit verbracht habe. Einer der schönen europäischen Zwergstaaten, San Marino, vollständig umgeben von Italien. Wie heißen die Menschen in San Marino? Und die Antwort Italiener ist falsch.
Italiener ist falsch. Marinoa.
Nee. Ganz falsch. Komm, hast noch einen.
San Marino. Das war ganz falsch, was ich gesagt habe.
Ja.
Oh. Nee, da muss ich passen. Es tut mir leid.
Kein Problem. Ich wäre auch in 1000 Jahren nicht drauf gekommen. Die Bewohner San Marinos heißen tatsächlich San Marinesen.
San Marinesen.
Ja. Oder im Singular San Marinese.
Krass.
Ja, spannend, nicht?
Ja.
Ich werde diese Liste natürlich auch in die Shownotes reinhauen.
Ja.
Und ich weiß, du wirst sie dir wahrscheinlich unter das Kopfkissen legen, um immer wieder ein wenig reinzuschauen, um jeden Tag ein bisschen schlauer zu werden.
Ja, und vor allem, um dann beim hoffentlich nächsten Quiz auch mal ein bisschen besser zu sein.
Ja, aber ich meine, hast ja eigentlich schon ganz gut gepunktet.
Ja.
Kann man eigentlich nichts sagen. Ja, das war mein Ausflug, der natürlich auch wieder sehr verkürzt ist, aber das gehört zur Sache dazu. Ich meine, das sind ja auch häufig von uns auch so ein bisschen Denkanstöße und einfach mal so ein paar Geschichten, die wir erzählen wollen. Meine Geschichte von einerseits Landschaftsbezeichnung, Landschaftsnamen, den Grenzsäumen, das wunderschöne Wort, was wir gelernt haben, den verlorenen Landschaft und den verlorenen Landschaftsnamen, zumindest in der Logik des Zeitmagazins, den Institutionen, die dahinter stehen, also dem Bundesamt für Kartografie und Geodäsie und natürlich auch den hochgeschätzten Ständigen Ausschuss für geografische Namen und ja, den vielen offenen Fragen, die sich daraus ergeben haben, nämlich welche Bedeutung haben Landschaftsnamen und was können wir eigentlich mit einer etwas intensiveren Beschäftigung mit Landschaftsnamen auch über das Land, in dem wir leben, die Region, in der wir leben, lernen und hilft uns das vielleicht auch, was das entsprechende Verständnis angeht.
Mhm.
Und auch die Beschreibung beispielsweise unserer Heimat oder der Heimat, die wir uns gesucht haben. Ja, ja. So viel dazu.
Danke, Chris. Also ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema, das mich jetzt sehr inspiriert hat. Sehr spannend fand ich auch so, was du so ein bisschen am Anfang auch gesagt hast, diese, also das ging ja auch so ein bisschen aus diesem Zeitartikel hervor, diese Frage nach, verlieren wir da etwas oder haben wir da irgendetwas verloren, weil wir eben mit diesen alten Namen gar nichts mehr anfangen können, weil wir Landschaften, also mit Landschaften oder mit den Orten, an denen wir leben, heute auf eine ganz andere Art und Weise verbunden sind, als zu den Zeiten, als diese Namen vergeben wurden. Ist ja ein Thema, mit dem ich mich auch mal selber mit befasst habe, gerade so im Hinblick auf Kartografie auch, wo ich mich auch mal sehr kritisch mit der Kartografie auseinandergesetzt habe und dann so die Frage gestellt habe, kann es sein, dass diese Art und Weise, wie wir gerade so mit Karten und heute natürlich noch viel mehr mit Google Maps und so auf die Welt gucken, so einen ganz wesentlichen Bezug zu der unmittelbaren Umgebung, also der natürlichen Umgebung vor allem, ich spreche jetzt nicht von künstlichen Umgebung, sondern eher so von den Naturräumen, so verschwinden lässt, so unsichtbar werden lässt irgendwie. Da habe ich ja sogar auch mal einen Artikel drüber geschrieben bei der Oya-Zeitschrift. Ich weiß nicht, ob ich dir den jemals zugeschickt habe, aber der passte eigentlich auch ganz gut in das Thema rein.
Hast du mir schon zugeschickt und den können wir, wenn du möchtest, auch gerne in die Shownotes setzen.
Mhm. Ja, das ging natürlich dann schon eher so, ich will jetzt nicht sagen mystische, das wäre zu viel, aber so ein bisschen, ja, so die Frage auch, Landschaften und Geschichten, die Frage wollte ich dir eigentlich auch nochmal so stellen, so zum Ende, ja, also ob du einen Bezug zwischen Landschaften und Geschichten siehst.
Das ist eine gute Frage. Ich meine, viele Landschaften kommen ja, zum Beispiel habe ich ja schon gesagt, in Märchen vor, kommen aber auch beispielsweise in historischen Beschreibungen vor. Und also in historischen Beschreibungen ist ja dann selten, dass man, vor allem auch von Räumen, die möglicherweise damals gar nicht den Namen hatten. Ne? Mhm. Sondern da ist dann wahrscheinlich, oder was nicht nur wahrscheinlich, da ist dann häufiger die Rede von die Truppen zogen am Neuwieder Becken vorbei oder durch das Maifeld oder durch den Goldenen Grund. Also Namen, die wir heutzutage in der Form vielleicht schon mal gar nicht verwenden würden, aber möglicherweise halt auch gar nicht mehr kennen.
Gerade bei so Gemarkungsnamen kommt es ja dann auch ganz oft, mit dem man dann überhaupt nichts mehr anfangen kann.
Oder sind es ja auch durchaus Gemarkungsnamen, die heute wieder aus touristischer Sicht wiederbelebt werden, weil man damit eine Region, die möglicherweise in total aufgeteilt wird, ja, weil sie einfach administrativ getrennt wird, aber auf einmal kommt man darauf zurück, dass man in der historischen Bezeichnung des Landschaftsraumes eine viel höhere Bedeutsamkeit drin hat. Und ein schönes Beispiel aus dem Projekt, in dem ich ja tagsüber arbeite, ist der Spessart. Der Spessart, einer der großen, also ich glaube, es gibt kaum einen Landschaftsraum in Deutschland, der mehr mit Märchen und natürlich den Gebrüdern Grimm allen voran verbunden ist wie der Spessart. Und der Spessart ist ja aufgeteilt, also der größte Teil vom Spessart liegt in Bayern und der kleinere Teil in Hessen. Und natürlich, wie so oft, föderale Aufteilung Deutschlands, gibt es alles doppelt. Ne? Du hast sozusagen Tourismus, Spessart für die eine Seite, für die andere Seite. Also alles ist sozusagen, orientiert sich eigentlich entlang der Landesgrenze und nicht entlang des Landschaftsraums. Und jetzt erkennt man natürlich, okay, mit westlicher Spessart lässt sich halt kein Blumentopf gewinnen auf so touristischer Ebene, um halt so als Destination zu wirken. Und da ist es natürlich besser, wenn man einfach länderübergreifend sagt, hier, Spessart, das ist das Ding. Damit können die Leute was anfangen. Da können wir sagen, das ist das Märchenland, das ist das Land der unverdorbenen Wälder, wo man Mountainbiken und Kulinarik und all diese ganzen Sachen, die man kann man sich einfach auf der Website von Spessart mal anschauen. Also da hat man sozusagen diese gegenläufige Bewegung. Also möglicherweise, um jetzt mal eine praktikable Antwort zu liefern, ist das vielleicht so eine der Rückbezüge auf alte Bezeichnungen, mhm, und wo das halt funktionieren kann. Was ich jetzt als Letztes noch empfehlen kann, in diesem auf dieser Karte, über die wir die ganze Zeit reden, kann man ja auch die Hintergrundkarte wechseln. Was habe ich gerade mal gemacht? Und zwar habe ich einfach nur auf reine DGM-1000-Schummerung umgestellt. Mhm. Also so, dass es keine klassische Hintergrundkarte gibt, sondern eigentlich nur noch die Hangschummerung. Mhm. In anderen Worten, man hat eigentlich nur noch den Overlay der deutschen Landschaftsräume. Und es empfiehlt ja auf einmal die klassische Hintergrundkarte. Ne? Die Hintergrundkarte mit Städten und Autobahnen und Landesgrenzen ist auf einmal alles weg.
Ja, ja.
Und ich empfehle fast, die Karte sich so anzuschauen, weil man dann nämlich, vor allem wenn man jetzt nicht ganz so firm ist, auf einmal anfängt und irgendwie guckt, ja, Moment, kann ich jetzt irgendwas erkennen? Oh, wo könnte das jetzt genau sein? Wo könnte da jetzt eigentlich Frankfurt sein? Oder wo könnte da jetzt Kassel sein? Weil nichts ist eingezeichnet. Aber man kann sich anhand der Landschaftsbezeichnung grob, auf einmal entsteht so ein Bild im Kopf. Das ist ganz spannend, das kann ich empfehlen.
Also die Schummerung im Hintergrund, also so ein Geländemodell.
Genau.
Und dann eben diesen Landschaftslayer drüberlegen.
Genau, ja.
Okay, das werde ich mir so nochmal anschauen. Ja. Gut, Chris.
Ja, ja, dann danke für deine vielen guten Fragen. Und ich freue mich auf unser zweites und auch damit heute schon letztes Thema.
Ja, und zwar geht es bei mir heute um das Thema Überschrift Recht auf Immobilität.
Mhm.
Und zwar ist es ist angeregt durch einen Artikel, den ich schon vor geraumer Zeit zum ersten Mal in den Händen hielt, ich ihn damals auch gelesen hatte, sehr interessiert, von einem Noel Kass von Lancaster University, United Kingdom, und einer Katharina Manderscheid von der Universität in Luzern in der Schweiz. Und
mittlerweile Professorin an der Uni Hamburg.
Ach ja, da bist du schon besser informiert als ich. Nicht schlecht.
Ich tue, was ich kann.
Genau, und der volle Titel von diesem Artikel, der auf dem Treffen der amerikanischen Geografen 2010 in Washington präsentiert wurde, lautet, also ich lese mal auf Englisch jetzt, im Original: Mobility Justice and the Right to Immobility. From Automobility to Autonomobility.
Mhm.
Ja, und der Artikel, der lag jetzt eine ganze Zeit lang rum bei mir. Habe ihn lange nicht mehr in der Hand gehalten. Und jetzt war ja so in den letzten Monaten hier bei uns das Thema in Hessen ziemlich oft in den Schlagzeilen. Also es geht um ein wichtiges verkehrspolitisches Thema. Und zwar soll ja die A49, die Autobahn 49, die ja irgendwann mal Gießen und Kassel miteinander verbinden soll, jetzt in einem neuen Abschnitt weitergebaut werden. Ja, und zwar ist das in der Gegend von, ich meine, es wäre so Stadt Allendorf, ja, so Richtung, ja, so auf so quasi halbe Strecke zwischen Marburg und Kassel, kann es sein, so ungefähr.
Mhm. Ja.
Ja. Und das hat im Gegensatz zu den anderen Abschnitten, die jetzt so von Norden her, also von Kassel her kommend, die schon abgeschlossen sind, einen sehr starken Protest ausgelöst, was jetzt wahrscheinlich verschiedene Ursachen hat. Einmal diese immer stärker zunehmende Wahrnehmung des Klimawandels und einfach auch der das Nicht-mehr-Einsehens von einer Verkehrspolitik, die ja, muss man ja leider schon sagen, einfach aus einer Zeit stammt, die nicht mehr wirklich aktualisiert ist an das, was im Moment so wichtig ist und brennt, und das Gefühl kommt anscheinend bei immer mehr Menschen hoch. Und da gab es jetzt eben ähnlich wie in dem Hambacher Wald, wo ja Braunkohletagebau stattfindet und der Wald dafür verschwinden sollte, in einem ähnlichen Ausmaß jetzt auch für diesen Dannenbacher Forst demonstriert, der nämlich auch zu großen Teilen gerodet werden soll für die Trasse dieser Autobahn.
Kurze Zwischenfrage, was ist denn der Sinn dieser Autobahn? Das ist jetzt nicht eine ziemlich naive Frage zugegebenermaßen, aber ist das einfach eine Fortführung von einem Projekt, was einfach vor Jahrzehnten mal angestoßen wurde, was dann halt, ich meine, das ist ja wie alle diese Projekte, es dauert ja Jahrzehnte, bis es am Ende wirklich fertig ist. Mhm. Und das ist einfach so, ja, man hat mal gesagt, man baut das, und jetzt sind wir halt an einem Punkt angekommen, wo wir anfangen, das zu hinterfragen. Oder gibt es da aktuell wirklich noch eine Notwendigkeit für diese Autobahn? Weil so in meiner Wahrnehmung ist Hessen, ich meine vor allem Südhessen, aber auch Mittel- und Nordhessen, schon ziemlich überzogen mit Autobahnen.
Ja, genau. Ja, ganz, ganz interessante Frage. Also ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was, also wo diese Autobahn zum ersten Mal auf dem Papier angefangen wurde zu planen, was da so das Motiv war. Außer zu sagen, wir wollen jetzt Gießen mit Kassel verbinden. So die einzigsten Argumente, die ich jetzt im Moment noch lesen konnte, ja, das sind einfach so totale Standard Wirtschaftsförderungs- und einfach Lärmüberlastungsargumente, ja. Also zum Beispiel, also Zitat von der FDP, eine Verkehrspolitik für Deutschland als Transitland im Herzen Europas. Wir brauchen eine moderne Infrastruktur. Die A49 entlastet andere Verbindungen und Orte und verkürzt Fahrzeiten. Das war vom Verkehrsminister Scheuer. Vizechef der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag sagt, Mobilität ist ein wesentliches Rückgrat unserer Gesellschaft und Wohlstand. Deswegen brauchen wir diese Projekte, und wir können sie nicht einfach grundsätzlich jetzt in Boden stampfen. Und dann natürlich auch ganz viele Argumente von Anwohnern, gegen die sagen, wir warten seit Jahrzehnten auf den Bau dieser Autobahn. Wir wohnen direkt hier an der Bundesstraße. Die B3 ist das, glaube ich, die da noch durchführt und anscheinend sehr stark befahren ist, auch mit Lastern und sowas. Und wann kann ich mein Fenster nachts wieder aufmachen und endlich ruhig schlafen? Das sind so die Argumente. Mhm. Also von den Anwohnern vor Ort, die aber jetzt meines Erachtens, das sind alles im Prinzip Argumente, die gegen Verkehr sprechen, ja, die eigentlich sagen, wir wollen weniger Verkehr, weniger Lärm, und fordern dann aber eben diese Autobahn in der Annahme, dass es weniger Verkehr und weniger Lärm gibt. Natürlich bei ihnen, ja, aber es wird dabei völlig außen vor gelassen, dass neue Straßen faktisch mehr Verkehr erzeugen. Ja, das ist einfach so, ja, und auch auf vielen Ebenen wissenschaftlich bewiesen inzwischen, dass es einfach so ist, dass neuer Straßenbau letztendlich einer Verkehrsentlastung überhaupt nicht zuträglich ist. Ja. Also schwer nachvollziehbar, so, und auf politischer Ebene alles so diese neoliberalistischen Argumente. Wohlstand durch Wachstum, der Verkehr muss fließen und so weiter und so fort. Und das fand ich auch ganz interessant, so im Zusammenhang mit diesen Demos. Da wurde ja auch einmal eine Bundesstraße, da gab es so eine Demo, so ein sogenannter Sleep-In auf einer Bundesstraße da oben, auf der B62. eben auch als Demo gegen den Weiterbau von der A49. Und da gab es vom HR einen interessanten Bericht dazu, wo auch der zuständige Polizeikommissar da auch kurz zur Sprache kam und wie er damit umgegangen ist. Und da hat er auch sehr sachlich, muss man natürlich dazu sagen, und sehr nett eigentlich auch erklärt, Sicherheit und Ordnung, wir müssen hier für die Ordnung und die Leichtigkeit des Verkehrs sorgen. Es muss ein Verkehrsfluss gegeben sein. Menschen haben prinzipiell das Recht, von A nach B zu kommen. Das fand ich interessant, ja. Also ein Polizist, der praktisch verantwortlich ist dafür, dass es Sicherheit und Ordnung gibt, und eine seiner Aufgaben besteht anscheinend auch darin, das Recht des deutschen Menschen von A nach B zu kommen zu gewährleisten. Also so als ein Grundrecht sozusagen. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie auch in der Verfassung oder in irgendwelchen Gesetzen auch so verankert ist. Aber das fand ich irgendwie spannend, ja. Und dann auf einer anderen Ebene dann wieder irgendwie dann da so diese Polizeigewalten zu sehen, ja, diese Tausendschaften von Polizisten, die da versuchen, die Demonstranten aus dem Wald rauszukriegen, um eben diesen Bau der Trasse zu ermöglichen, was da nicht nur strukturell, sondern wirklich eine klar sichtbare Gewalt aufgefahren wird, um anscheinend dieses Recht auf Mobilität zu sichern, finde ich bezeichnend.
Ja, also versteh ich total. Ich habe mich gerade so ein bisschen an diesem Begriff der Leichtigkeit so ein bisschen aufgehängt. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Mhm. Die Frage ist ja, also wenn wir jetzt mal von einem Recht auf Mobilität ausgehen, das ist ja, das kann man jetzt erstmal so hinnehmen, aber da ist halt auch die Frage, wie sieht denn jetzt diese Mobilität aus? Also das scheint mir eher so zu sein, dass das Recht auf Mobilität eigentlich heißt, das Recht auf nicht nur auf Automobilität, sondern auch ganz explizit noch auf Autobahnmobilität. Mhm. Ja. Also so, ich meine, das sind ja verkehrspolitische Vorstellungen, die schon also in meiner Wahrnehmung doch etwas überholt wirken, muss ich sagen. Ja, also wo man schon den Eindruck hat, es geht einfach darum, ein Hochgeschwindigkeitsautonetz über das Land zu legen und so, dass halt wirklich der Individualverkehr die Deutungshoheit hat, wie Mobilität zu funktionieren hat.
Richtig.
Ja. Ja. Wohingegen wir beispielsweise, gut, in Deutschland geht das ja teilweise mittlerweile, aber wohingegen irgendwie so mein großer Wunsch, dass es einfach zum Beispiel ein zuverlässiges und gut ausgebautes europäisches Fernzugnetz gibt, ne? Also ja. Am besten natürlich noch Hochgeschwindigkeit, einfach auch, weil die Distanzen so groß sind. Hört man ja jetzt nicht so viel von.
Ja, da kann ich da auch gleich mal, da habe ich zufällig auch in einem sehr, sehr gut recherchierten Süddeutsche Zeitung-Artikel ein paar Fakten dazu gesehen. Ja, nur mal das letzte Jahr, um einfach mal zu sehen, wie die Politik im Moment fährt. Ja, also das Autobahnnetz ist letztes Jahr laut Regierungsangaben um 38 Kilometer gewachsen. Bei Bundesstraßen waren es 122 Kilometer Neubau und 12 Kilometer Erweiterung. Und bei der Bahn kam die Regierung für das vergangene Jahr gerade mal auf 6 zusätzliche Kilometer.
Ja.
Ja, und das deutsche Straßennetz aus Autobahn, Bundes- und Landes- und so weiter, Straßen, ja, das hat im Moment, irgendwann hatte ich es mal aufgeschrieben, eine Gesamtlänge von 230.000 Kilometern Asphalt, ja. Das entspricht, damit kannst du
sechsmal, alles dazu?
Mehr als sechsmal um die Erde gehen, gell?
Also das sind Autobahnen, Bundesstraßen und was alles?
Was gehört noch dazu? Also im Prinzip Asphalt, ja, das gesamte Straßennetz Deutschlands.
Boah, das ist schon abartig.
Ja. Also Autobahnen, Bundesstraßen, Landes- und Kreisstraßen.
Krass.
Und es ist jetzt schon eines der dichtesten Straßennetze Europas, ja. Also da ist auch in der Politik bis heute, ja, trotz ganz vieler Erklärungen, dass ja die Schiene mehr gestärkt werden müsste und Alternativen zum Auto, nach wie vor eine extreme Privilegierung des Autoverkehrs. Ja, auch das sieht man auch an den Investitionen. Zum Beispiel der neue 2016 beschlossene Bundesverkehrswegeplan sieht insgesamt Investitionen von 270 Milliarden Euro vor für das kommende Jahrzehnt. Die Hälfte davon fließt in Straßen, 40% immerhin in Bahnstrecken und der Rest in Flüsse und Kanäle. Oha. Also nach wie vor, ja, komplett die Hälfte davon in Straßen, während man sagt, man will eigentlich alternative Verkehrsmittel fördern. Ja, gut, das war jetzt aber eigentlich schon wieder so ein kleiner Exkurs. Ich will jetzt nochmal zurück zu diesem anfangs erwähnten Artikel gehen, denn es wird ja eine Verkehrswende gefordert von ganz vielen Seiten, also unter anderem von den Grünen, Fridays for Future und vielen anderen Gruppen, wo einfach gesagt wird, es geht so nicht weiter, ja, die Schienen müssen ausgebaut werden, mehr öffentliche Verkehrsmittel, Fahrradwege und so weiter. Ist ja alles schön und gut und auch wichtig. Aber eine Frage, die überhaupt nicht gestellt wird, die ich aber trotzdem sehr wesentlich finde und auf die eben dieser benannte Artikel dann sehr interessant eingeht, ist die Frage, warum müssen wir eigentlich ständig und immer wieder und immer desto weiter, desto besser von A nach B reisen und immer unterwegs sein? Was ist da eigentlich los? Ja? Muss man nicht auch das mal hinterfragen? Ja? Dieser ständige Bedarf, also nicht nur Bedarf, sondern fast schon so eine Art Verpflichtung, mobil sein zu müssen. Und also der Artikel stellt praktisch diese Verpflichtung oder dieses Axiom, ich bewege mich, also bin ich, und ich reise, also bin ich ein Kosmopolit, ja, so als das den modernen Lebensstil vor, ja, dass diesen modernen Lebensstil ganz tief und wesenhaft verinnerlicht ist. Und dahingegen, also sozusagen, es gibt fast schon so eine Verpflichtung des Unterwegssein-Müssens. Und wenn man sich nicht daran hält, fällt man aus den Gesellschaftsstrukturen heraus. Ja? Und auf der anderen Seite ist aber das Recht auf Immobilität, also das Recht darauf, auch einfach mal nicht so viel unterwegs sein zu müssen, es wird einem quasi verweigert. Vor allem, wenn es mit einer wirtschaftlichen Produktivitätsverringerung im Zusammenhang steht.
Ja, das ist ein entscheidender Punkt.
Ja.
Auf jeden Fall. Also, wenn ich da jetzt mal kurz reingrätschen darf, was mir jetzt so direkt in den Sinn kam, also einerseits wächst ja aktuell unsere Gesellschaft nicht in Deutschland. Also, ich meine, klar, wir haben jetzt durch die Zuwanderung von Geflüchteten ist natürlich Deutschland nochmal deutlich gewachsen, also auf einen Schlag. Also unsere Gesellschaft, also reine Zahlen, aber ansonsten wirklich wachsen tut die deutsche Gesellschaft ja aktuell nicht. Erster Punkt. Zweiter Punkt. wir haben uns, wenn auch auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlicher Ernsthaftigkeit, haben wir uns zu einer Verkehrswende durchgerungen. Also nicht zwingend mit ganz großem Erfolg aktuell, aber ich sag mal so, da ist ja schon ein sehr deutliches Mindset dafür da. Und wenn wir jetzt mal beides zusammenrechnen, wirkt es doch etwas merkwürdig, dass gleichzeitig scheinbar eine Notwendigkeit ist, dass nach wie vor das Autobahnnetz ausgebaut werden muss.
Mhm.
Da stellt sich mir doch die Frage, wenn es nicht mehr Menschen werden und wir gleichzeitig eigentlich von dem Individualverkehr einerseits weg wollen, andererseits von dem permanent unterwegs zu sein und eigentlich auch zum Beispiel hinwollen in Richtung Zug, von mir aus auch Bus, dann wirkt es doch etwas anachronistisch, dennoch jedes Jahr, hast du ja vorhin gesagt, über 100 Kilometer neue Autobahnen zu schaffen.
Absolut.
Da stellt sich mir die Frage, für wen?
Genau. Das ist einfach, wer will das? Ja, und das sind bestimmt nicht die Stadt Allendorf B3-Einwohner, die gesagt haben, wir wollen eine Autobahn, weil es uns hier zu laut ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, ja, dass das politische Motiv ist. Sondern das liegt viel tiefer. Ja, das ist, für mich die einzigste Erklärung ist einfach eine seit Jahrzehnten hocherfolgreiche Lobbyarbeit eines gewaltigen Industriekomplexes, der große Teile der Wirtschaft in Deutschland mitbestimmt, auch das Exportgeschäft, und die da einfach auf so einer, wie soll man sagen, wie bei der Energie, so auf einer Grundlastebene, die Verkehrspolitik nachhaltig mitbestimmen.
Aber wir können auch mal eine andere Frage stellen. Wofür brauchen wir eigentlich Autobahnen? Und das ist jetzt nicht so gemeint, so nach dem Motto, schafft die ab. Das ist mal rein analytisch gefragt. Autobahnen sollen ja eigentlich den Fernverkehr beschleunigen. Du sollst die Möglichkeit haben, ohne durch einzelne Dörfer durchzufahren, auf gesonderten Trassen sehr schnell von einem Ballungszentrum ins nächste etc. zu kommen. Ne?
Mhm.
Und nicht nur, dass es die Ballungszentren verbindet, sondern die Autobahnen führen meistens dann durch eher ländlichen Raum durch. So, und jetzt kommen wir ja eigentlich zum Knackpunkt. Dem ländlichen Raum verkauft man das dann häufig, und das ist ja eigentlich eine wirtschaftspolitische und Wirtschaftsförderungslogik, die sich scheinbar seit den 70ern auch kaum verändert hat, verkauft man das mit dem Argument, wir bauen das ja nicht nur durch eure Landschaft durch, sondern es gibt ja Autobahnauf- und Abfahrten, und wenn erstmal die Autobahn da ist, seid ihr ja sozusagen mit den Ballungsräumen, aka den Räumen, wo es Arbeit gibt, wo es besser vergütete Arbeit gibt, schneller angebunden. Das ist immer dieses Argument der Anbindung.
Richtig.
Und die Frage ist ja auch so in diesem klassischen Kontrast Stadt-Land-Disparitäten. Inwiefern ist denn die Stadt-Land-Disparität wirklich, oder dass die noch vorhanden ist, ist vollkommen klar, aber inwiefern entspricht sie noch der Logik der 60er und 70er Jahre? Und inwiefern, und das ist auch mein letzter Satz dazu, ist die Schaffung von Autobahnen, und vor allem auch von immer mehr und immer mehr und immer mehr Autobahnen, wirklich die adäquate Antwort? Und da sind wir noch gar nicht beim Thema Nachhaltigkeit angekommen. So weit braucht man da gar nicht zu gehen. Es ist nur die Frage, inwiefern ist die andauernde Schaffung von neuen Autobahnen ernsthaft eine Antwort auf andere regionalpolitische Defizite?
Richtig. Spannende Frage.
Und auch. Ich habe jetzt auch keine direkte Antwort erwartet. Keine Sorge. Ja. Ich weiß es ja selber nicht. Und ich glaube, wahrscheinlich muss man da irgendwie einen sehr kleinen Kreis von Leuten fragen, die einem da irgendeine Antwort drauf liefern können.
Ja, ja, weil es einfach schwierig ist, das noch zu erklären, ja, oder auch zu rechtfertigen. Und es wird ja immer argumentiert, ja, was du gesagt hast, die Anbindung und praktisch der Zugang zu ländlichen Regionen, zu den Ballungszentren, dass man praktisch das schöne Haus im Grünen haben kann, aber den tollen Arbeitsplatz in den gut bezahlten Ballungsräumen. Aber dann auf der anderen Seite beklagt diese Entleerung. Ja, dass am Ende doch irgendwie so eine Entleerung von diesen Räumen stattfindet, wo es eben keine Ballungszentren gibt und die Menschen da nur noch, wenn überhaupt, da als Pendler wohnen. Aber so das gesamte Leben spielt sich eigentlich woanders ab.
Und da kommt natürlich noch der entscheidende Punkt dazu, dass wir nach wie vor die Entfernungspauschale, aka Pendlerpauschale, in Deutschland haben, genau, die ja sozusagen im Rahmen des Einkommenssteuer oder der Ausgestaltung der Einkommenssteuer diesen Teufelskreis ja nach wie vor befeuert.
Genau.
Auch wenn die natürlich auf andere Formen der Mobilität erweitert ist. Also da geht es ja nicht nur ums Autofahren, es geht ja genauso mit dem Zug oder dem Motorrad oder ich glaube ja sogar zu Fuß. Also das impliziert ja auch die ÖPNV-Nutzung, aber nichtsdestotrotz ist das ja sozusagen auf so einer steuerlichen Ebene die argumentative Grundlage, warum es nach wie vor attraktiv ist, zu pendeln, auch wenn es möglicherweise andere Lebensentwürfe gibt. Und schlussendlich ist Pendeln, da können wir generell noch mal eine eigene Folge dazu machen, weil da kann ich mich so, da haben wir, glaube ich, beide sehr umfassende Meinungen, ist Pendeln ja eigentlich immer verbunden mit dem Ausbalancieren von Lebensentwürfen. Allen voran natürlich, wenn der Lebensentwurf nicht nur an deine eigene Person, sondern im Zweifelsfall an die Mitglieder deiner Familie oder deines näheren Umfeldes geknüpft ist.
Ja, genau.
Aber solange wir natürlich daran festhalten, zu sagen, dass es gesamtgesellschaftlich attraktiv und sinnhaft ist, irgendwo im, sagen wir mal, eher ruralen hessischen Raum zu leben und jeden Tag Return 200 Kilometer nach Frankfurt zu pendeln. Ja, also dass das Leute machen, ja, und es ist auch im Zweifelsfall ihr gutes Recht. So freiheitlich sind wir. Aber es ist trotzdem nicht übermäßig sinnhaft. Und die Frage ist halt, inwiefern können wir das irgendwie als Gesellschaft, die sich einem nachhaltigen Gedanken entweder verpflichtet hat oder zumindest verpflichten sollte, inwiefern ist das tragfähig? Und ich glaube, es ist nicht tragfähig. Mhm.
Ja. Also du weißt da dann damit auch schon so ein bisschen darauf hin, dass es geht hier nicht einfach um technische Lösungen oder irgendwie den Verkehr noch effizienter zu gestalten. Und wenn wir alle E-Autos haben, dann ist es doch alles perfekt. Die surren dann alle nur noch da rum und vor sich hin und jeder kann sein und wohnen, wo er will. Nee, sondern irgendwo müssen wir auch mal ganz grundsätzlich überdenken, ob diese Lebenskonzeption, die wir haben und die Definition von was ist lebenswert oder was schafft Lebendigkeit und was ist wichtig und was ist förderlich in ganz vielen Bereichen, gerade in so, also Gestaltung des Berufslebens, mal ganz grundsätzlich hinterfragt werden muss.
Und, absolut.
Ja, absolut. Und das macht dieser Artikel eben sehr schön, finde ich. Ja. Und das war daher so bisher einer der besten Artikel zum Thema Verkehrswende, den ich so in der Hand hielt, ja, der eben nicht versucht, technische Lösungen oder politische Lösungen vorzuschlagen, sondern eigentlich von Anfang an sagt, hey, lass uns mal ganz anders über dieses Problem, was wir hier anscheinend haben, sprechen. Und er kommt dann eben am Ende immer mehr so auf dieses Thema zu sprechen. Also so Stichwort, ich habe da jetzt leider keine deutschen Fachwörter für gefunden. Vielleicht kannst du mir da sogar helfen. Ja? Also Local Sustainability oder Eco-Localization.
Mhm.
Also praktisch eine so eine
Perspektive. Okay, so eine Nachhaltigkeit vor Ort, wenn man so will.
Genau, also eine Nachhaltigkeit, die aber eben auch diese Regionalität, dieses am Ort sein mit einbezieht. Und damit eben auch diesen Bewegungsradius, der also praktisch die Frage stellt, was ist gesund, wie weit kann man sich eigentlich täglich oder wöchentlich, monatlich bewegen und wo kommt es zu einer ungesunden Grenze? Ja, und diese Frage wird ja heute eigentlich bisher im Mainstream, in der Mainstream-Politik überhaupt noch nicht gestellt.
Ja, da hast du absolut recht. Also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also du hast eingangs gesprochen vom Recht auf Immobilität. Meine Frage wäre, mal etwas pikant formuliert, gibt es denn überhaupt ein Recht auf Pendeln? Also, dass wir uns da den rechtlichen und fiskalen Rahmen geschaffen haben, dass Pendeln das Ding ist,
ja,
mit dem man auch sozusagen die Antwort auf viele andere Fragen findet, könnte man ja einfach mal hinterfragen und einfach mal die Frage stellen, wer zum Geier hat denn eigentlich irgendwann mal erlassen, dass jeder beschissene Weg gependelt werden kann, dass das auch noch als vermeintlich sinnhafte Antwort angesehen wird und dass wir allen voran so Stichwort, ich arbeite in Stuttgart, wohne in Frankfurt, ich möchte in Frankfurt wohnen bleiben, ich möchte aber auch in Stuttgart arbeiten und ich fahre jeden Tag am besten noch mit dem Firmenwagen mit Inklusivkilometern von Frankfurt nach Stuttgart alleine in einem hochgetunten Auto hin und zurück.
Mhm.
Da muss man uns doch ernsthaft mal die Frage stellen, wer hat denn jemals das Recht dazu ausgesprochen?
Mhm.
Also muss das sein? Und vor allem, also wenn das schon, also wenn dieser Pendelweg schon da ist, und ja, ich weiß, es gibt Lebens, ich meine, ich pendel aktuell ja auch. Okay, ich pendel nach Flörsheim, fair enough, ja, das ist jetzt nicht so, aber ich habe auch einen Pendelweg. Fairerweise pendel ich mit dem Fahrrad, aber das ist eine andere Baustelle. Ich will ja niemandem vorschreiben, wie er pendelt. Und ich möchte eigentlich auch niemandem vorschreiben, ob er pendelt.
Hm.
Oder dass er pendelt, besser gesagt. Aber dass das alles so vollkommen, also zumindest im Mainstream, wie du es ja auch schon richtig gesagt hast, dass das als so vollkommen normal und als naturgegebene Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird, finde ich schon schräg, muss ich ehrlich sagen. Hart, ganz ehrlich, ja. Finde ich hart.
Aber du hast das so schön beschrieben vorhin. Du hast gesagt, es wurden die fiskalen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass dieses Pendeln sich als etwas Normales oder sogar etwas bis hin zu etwas Lifestyle-coolem-mäßigen sich anfühlt, salonfähig geworden ist. Ja? Also
ja.
Irgendwie hat sich das in dieser gesamtgesellschaftlichen, wirtschaftlichen Konstellation fast schon als so etwas wie ein Recht herausgebildet, ja.
Absolut.
Ja, ja, ich darf das, weil es wirtschaftlich von mir gefordert wird und ich anscheinend so wichtig bin, dass diese Firma mir sogar meinen Firmenwagen dafür bezahlt und sagt, wir wollen dich haben und du sollst in Frankfurt wohnen bleiben, aber komm bitte zu uns nach Stuttgart.
Auch weil die Rahmenbedingungen passen,
ja,
weil es für die Firma attraktiv ist, das so zu machen. Das muss man auch einfach mal dazu sagen. Und ich finde es auch interessant, dass es jetzt wirklich gedauert hat, bis Corona, kommen wir doch nochmal zum Anfangsthema zurück, bis es beispielsweise auch Angebote, also einerseits von der Bahn, jetzt aber andererseits auch vom RMV, also beide haben jetzt innerhalb dieses Jahres Angebote geschaffen, dass es endlich mal eine Hybridlösung oder sagen wir mal eine Zwischenlösung gibt zwischen ich hole mir ein Tagesticket, was arschteuer ist, versus ich habe ein Monats- oder Wochenticket, sagen wir mal ein Monatsticket als Vergleichsebene, wo ich aber das sich aber nur lohnt, wenn ich in der klassischen 5-Werktage-Logik unterwegs bin. Das heißt, das Monatsticket hat eine deutliche Ersparnis gegenüber Einzelfahrten, aber nur dann, wenn ich auch wirklich 5 Tage die Woche pendel.
Genau.
So. Genau. Jetzt hat sich ja so diese ganze Homeoffice-Logik noch, also auch in Branchen, in denen das letztes Jahr undenkbar gewesen wäre, ist auf einmal die Erkenntnis gewesen, geht ja doch. Und das heißt, du hast auf einmal ganz viele Leute, die pendeln, und zwar zum Beispiel auch im Zug gern pendeln möchten, die aber einfach sagen, also Entschuldigung für, das Beispiel habe ich ja auch, ne, also für zweimal oder einmal oder zweimal die Woche pendeln, lohnt sich einfach keine Monatskarte.
Ja. Richtig.
Und beide, also die Deutsche Bahn wie auch der RMV, haben ja jetzt so Kontingent-Tickets geschaffen. Ja? Ach, da ist ihr Ersparnis nicht mehr ganz so hoch, aber du kaufst sozusagen dann zum Beispiel 10 Tickets für einen Monat.
Ach, witzig.
So, und wenn du jetzt mal überlegst, dass du dann, also ich meine, 10 Tickets entspricht sozusagen 10 Arbeitstagen, also in anderen Worten, jeden 2,5. oder was auch immer Tag pendelst du dann, den Rest bist du im Homeoffice. Also da denke ich mir auch so, meine Güte, das hätte man schon vor Jahren bringen können, by the way, und es hätte auch niemanden gestört, wenn das da gewesen wäre als Zusatzangebot. Ja. Aber da glaube ich, unabhängig jetzt mal von der Sinnhaftigkeit des Pendelns, wenn wir das Pendeln in irgendeiner Weise nachhaltiger machen wollen, oder zumindest verträglicher machen wollen für alle Beteiligten, auch für die Menschen, die jeden Tag im Zug sitzen und das einfach ertragen, müssen wir uns schon die Frage stellen, inwiefern wir auch Angebote schaffen, die für alle Beteiligten reizvoll sind. Für die, die das bezahlen, für die, die aber auch die Angebote schaffen müssen, die dafür sorgen müssen, dass die Züge fahren und so weiter und so fort.
Genau.
Und da finde ich, ist es schon wirklich ein guter Schritt, den wir da jetzt aktuell machen. Mhm. Aber ich denke, da ist dennoch, und das sage ich jetzt wirklich als überzeugter ÖPNV-Nutzer und Zugfahrer, da ist noch ganz viel Luft nach oben.
Mm-hmm. Um da einfach eine größere Vielfalt zu schaffen, auch in der Lebensermöglichung verschiedener Arten der Lebensorganisation und Gestaltung.
Absolut, absolut.
Ja. Ja, das ist also auch gerade, was du noch erzählt hast, diese Jahrestickets und sowas, ja, wo man also strukturell die Pendler privilegiert sind, man aber als sporadischer Nutzer, weiß ich nicht, wenn ich 10 Mal im Jahr nach Frankfurt fahre und schon ungefähr ein Viertel so viel dafür bezahle, wie einer, der sich ein Jahresticket kauft.
Absolut.
Das sich für mich aber nicht lohnt, weil ich niemals so oft diese Strecke fahren werde.
Ganz genau.
Ja,
ganz genau.
Das ist echt, da steckt eine extreme Bevorzugung drin. Deswegen toll, ja, ich habe das noch gar nicht gewusst, dass es inzwischen diese Kontingentlösungen gibt. Aber eben, es musste ein Corona kommen, um das zu bringen, ja, das ist halt auch krass.
Absolut, ja. Absolut. Ja, aber danke für das Thema. Das ist wirklich eine sehr, 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 sehr spannende Herangehensweise. Und ja, und dass man halt auch viele, und es ist ja gar nicht mal nur zwingend das berufliche Pendeln, aber dass man auch einfach viele Bewegungen und viele, ja, viele Mobilitätswege auch vielleicht einfach wirklich mal ernsthaft hinterfragt. Mhm. Dass man vielleicht auch einfach Dinge wieder mehr sinnvoll verbindet. Und nicht einfach so aus Prinzip irgendwo hin guckt, einfach nur weil.
Genau. Oder sich einfach mal ein bisschen besser organisiert, mal für eine Fahrt zum Beispiel, auf der man dann verschiedene Dinge verbindet, gerade auch beim Auto, ja, wenn man noch ein Auto hat. Ich finde, da könnte auch ganz viel passieren, wenn einfach mal der Benzinpreis ein bisschen angezogen werden würde, ja. Aber weil er so billig ist, weil es eben nur ein paar Cent Benzinkosten pro Kilometer sind, wenn überhaupt, denkt da kein Mensch drüber nach. Ja, man wird extrem ineffizient in der Planung, wie man ein Auto benutzt.
Ja, und wohingegen, und das kann ich wirklich als kleine Übung gerne empfehlen, wir, die wir kein Auto mehr haben, also schon lange nicht mehr, aber also wir nutzen, wenn wir ein Auto brauchen, Carsharing, aber auch das sehr selten, weil ich das auch nach wie vor für kein attraktives Angebot halte. Aber wenn wir ein Fahrzeug haben, dann überlege ich mir da wirklich im Vorfeld wirklich einen konkreten Plan. Also ich überlege mir dann so, okay, wir nehmen das Ding um 10 und wir haben es bis 16 Uhr, das sind 6 Stunden, mit Kilometern kommt da auch ordentlich Asche zusammen, die zu bezahlen ist. Aber dann überlege ich mir halt auch sozusagen nicht nur, wir machen jetzt diese Fahrt von A nach B, sondern ich überlege mir auch was, was man im Zweifelsfall auf dem Rückweg noch irgendwo abholt, was man schon seit Monaten mal abholen will. Mhm. Oder sowas wie, das haben wir jetzt gemacht, das ist so ein Plan, sowas wie, auf dem Rückweg fahren wir noch beim Wertstoffhof vorbei und bringen mal die ganze Pappe aus dem Keller hin.
Ja, genau. Ja?
Oder dass man sowas sagt wie, ach hier, komm hier, der Django, der hat doch gesagt hier, wenn ihr mal im Auto vorbeikommt, könnt ihr irgendwie 10 Liter Äppler mitbringen.
Ja.
Oder mitnehmen. Mitbringen vielleicht auch, aber mitnehmen. Ja. Wo du halt auch sagen würdest, ah, das machst du jetzt im Zug eher weniger oder auf dem Fahrrad schon mal gar nicht. Also wenn man sich dann irgendwie so eine Route und so, mache ich das halt, weil ich weiß, irgendwie die 6 Stunden Carsharing, die kosten mir halt, keine Ahnung, 40, 50, 60 Euro, je nachdem, was ich da für eine Klasse habe.
Ja.
Das ist klarer, greifbares Geld, was weg ist am Ende.
Mm, genau.
So, im Gegensatz zu dem Geld beispielsweise, wenn ich ein generelles Auto betreibe, weißt du, dann einmal im Jahr kommt die Steuer, dann kommt die Versicherung, dann kommt ab und an eine Reparatur, dann habe ich prinzipiell die Abschreibung des Fahrzeugs und ich habe in unregelmäßigen Abständen das Tanken.
Ne? Ja.
Und das sind aber so einzelne Kosten und so, der Mensch neigt ja dazu, das auch so im Kopf zu verschleiern und das diffundiert so durch den Raum, durch den persönlichen Finanzraum. Und wenn man aber wirklich so konkret die Kosten hat und also wirklich auch aufaddiert und ich habe dann wirklich so, für diese Fahrt heute bezahle ich genau diesen Betrag. Und der hat sich zusammengerechnet aus Klasse des Autos, Kilometer und Dauer.
Genau.
Und der wird auch direkt morgen von meinem Konto abgebucht. Der ist dann auch weg. Ja. Und du denkst dir so, Alter, 60 Euro abgebucht. Ihr Schweine.
Genau, und das ist dann faktisch.
Ist es einfach weg, das Geld. Und in anderen Worten, das machst du ein, zwei Mal und dann ärgert's dich. Und dann fängst du an, dir wirklich einen konkreten Plan zu überlegen und zu sagen, okay, was fange ich mit dieser Mobilitätszeit an, um jetzt nochmal an deiner Begrifflichkeit anzuknüpfen. Also für mich sind dann diese 6 Stunden meine Mobilitätszeit.
Mhm.
Das ist die Zeit, in der mir auf einmal ein Fahrzeug zur Verfügung steht. Ich bezahle auch dafür. Und dieses Fahrzeug sollte ich dann tunlichst nutzen.
Mhm. Ja, genau.
Und,
also in der Form, also auch in der Wahrnehmung sollte eigentlich die Nutzung von Autos stattfinden, ja. Und nur so. Wenn nicht sogar noch verstärkt.
Zumindest in so meiner Wahrnehmung auf jeden Fall, ja. Fände ich cool.
Mhm. Ja. Mir ist übrigens jetzt vielleicht zum Ende nochmal ein schöner Bogen eingefallen, auch also zwischen jetzt meinem Thema und deinem Thema. Und zwar, du hast es ja eigentlich schon gesagt, wie Autobahn, also was für einen Unterschied das macht, ob man auf einer Autobahn oder eben auf, sagen wir mal, einer Kreisstraße oder Landstraße von A nach B kommt. Und also das habe ich immer wieder erlebt, dass man auf einer Autobahn dadurch, dass die Trasse völlig unabhängig meistens vom Gelände verläuft. Ja? Also wenn man durch ein Tal kommt, dann geht es über eine riesen Brücke mit hunderten von Meter hohen Stelzen über das Tal drüber. Ein Berg geht es durch einen Tunnel durch. Man kriegt überhaupt kein Gefühl mehr für die Landschaft, durch die man hindurchfährt. Ja? Was jetzt bei, also im Auto generell natürlich nie ideal, ja, aber was jetzt auf einer Landstraße oder Kreisstraße nochmal ein völlig anderes Erleben ist. Ja, und nochmal man eine Landschaft erleben kann, weil eben die alten Straßen und die kleineren Straßen sich am Relief orientieren, ja, und am Gelände, an der Topografie, an den Siedlungen.
Und weil schlicht und ergreifend auch nicht das Geld für die Infrastrukturmaßnahmen da ist bei einer Land- oder Kreisstraße, um irgendwie jede Unebenheit mit einer Brücke zu überspannen oder halt jede natürliche Serpentinenform auszugleichen durch einen Tunnel oder ähnliches.
Genau.
Da bin ich komplett bei dir. Was aber noch dazu kommt, wir sind da ja mit dem Projekt gerade im Kinzigtal unterwegs und da wird ja eine der großen deutschen ICE-Neubaustrecken in den nächsten Jahren, ich will nicht sagen Jahrzehnten, aber nahezu Jahrzehnten gebaut. Und die ist ja sozusagen der Ausbau der Strecke von Hanau nach Fulda.
Okay.
Und
die ist bisher immer auf der alten Trasse einfach verlaufen, auf der alten...
Ja, ich meine, das ist auch schon eine gut ausgebaute ICE-Strecke, so ist nicht, aber die ist noch nicht so ballermäßig ausgebaut, wie man das heutzutage von einer ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke haben will. Das ist ja aber, sagen wir mal, landschaftlich, also topografisch besser gesagt, ist das ja eine durchaus anspruchsvolle Region, so von Hanau nach Fulda.
Mhm.
Und das ist tatsächlich so, dass wenn das Ding fertig ist, also die Neubaustrecke, wird die zu 80% der Strecke wird durch Tunnel führen und nur 20% wird an Tageslicht führen.
Ach.
Und das finde ich schon echt, also das habe ich jetzt, ich meine, ich weiß das ja schon lange, ne? Also so, aber jedes Mal, wenn ich diese Zahl höre, denke ich mir wieder, wow, das ist echt krass. 80% ist getunnelt.
Hm.
Und ich meine, das ist ja genau das, was du gerade sagst, ne? Also das ist ja so, also ich meine, dass man das macht, alles safe, alles gut, alles fein. Ich will das auch überhaupt nicht kritisieren. Ich will nur sagen, da ist man ja genauso weit von der natürlichen Wegführung weg, wie du das gerade bei der Autobahn beschrieben hast.
Genau.
Ja, also das ist
aber noch
ist
mal eine extremer.
Ganz andere Welt. Ganz viel extremer noch.
Ja. Ja. Ganz großes Fragezeichen. Was ist da eigentlich? So das einzigste Motiv ist dann im Prinzip einfach nur noch von A nach B so schnell wie möglich und mit so wenig wie möglich Eventualitäten zu kommen.
Ja, das ist so.
Ja. Was ja im Prinzip immer das Fliegen war. Und der Zug will da irgendwie auch immer mehr rankommen, auch an diese Geschwindigkeiten. Tja, ganz komische Entwicklung.
Ja, aber also ich finde ich jetzt prinzipiell, also ich sag mal, wenn das die ganzen sinnlosen innerdeutschen und innereuropäischen Flüge, für die es keine Notwendigkeit gibt, also wenn wir die auffangen können, indem wir einige Hochgeschwindigkeitsstrecken bauen, die größtenteils durch Berge oder durch irgendeine Form von Landschaftsmassiven durchführen, finde ich das legitim. Weil man kann, also ist ja auch ein Teil von der Realität, man kann nicht alles kritisieren, ohne dass man Angebote schafft. Mhm. Und dass es Mobilität gibt, können wir ja auch nicht negieren. Zumal wir auch alle in irgendeiner Form, der eine mehr, der andere weniger, auch einfach Nutzer und Nutznießer sind. Aber ich finde, wenn wir Mobilität haben, sollten wir dafür sorgen, dass sie so nachhaltig einerseits, aber auch so sinnhaft und effizient wie möglich ist. Und zu diesem Sinnhaften gehört halt auch dazu, dass wir halt nicht noch eine Autobahn und noch irgendwelche Betonelemente in die Landschaft kotzen, sondern dass wir uns auch überlegen, wo machen Wegführungen Sinn und wo werden die dann auch gemessen daran, dass sie halt die Landschaft massiv beeinträchtigen. Wo werden sie dann auch so genutzt, dass das auch irgendwo in einem Verhältnis steht, ein lohnenswertes Geschäft ist. I don't know, such dir was aus. Aber das hat viel mit Abwägung zu tun und
ja.
Darüber muss man sich im Einzelfall wirklich immer ernsthafte Gedanken machen.
Mhm.
Und ich meine, da ist ja auf seiner Seite auch der Punkt, ich meine, da können wir beide uns jetzt drüber unterhalten. Wer am Ende die Entscheidung trifft, ist nochmal eine ganz andere Baustelle.
Ja, genau. Und trotzdem finde ich es wichtig, trotzdem diese Grundsatzfragen zu stellen, über die wir uns heute, fand ich, bei beiden Themen, ja, bei deinem und auch bei meinem, immer wieder unterhalten haben, ja, auch Grundsatzfrage pendeln, Grundsatzfrage Mobilität und so. Weil alles andere, auch jetzt, ja, dieses, was du gerade erwähnt hast, das Beispiel Thema ICE und Ersatz für Flugverkehr, das sind ja im Prinzip alles Lösungen auf einer technisch infrastrukturellen Ebene, aber sie stellen jetzt keine Grundsatzfragen auf einer tieferen Ebene. Und das finde ich, das muss immer auch begleitet sein von, also an praktischen Lösungen, die natürlich auch passieren müssen irgendwie. So ist die Welt halt, aber trotzdem muss ständig auch, finde ich, die Grundsatzfrage gestellt werden, ja, sonst verliert man sich in Details und immer schneller, immer weiter, immer besser, immer effizienter, aber kommt so am Sinn vorbei am Ende.
Das sehe ich absolut genauso. Ja, danke Stefan. Es war sehr lehrreich heute.
Ja,
hat mir
ging mir auch
sehr
so
viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir führen das jetzt mal so zum Ende und alle angesprochenen Themen und Informationen hauen wir noch in die Shownotes rein und wir beide hören uns in öffentlicher Form zumindest wieder in der, in der, zumindest das erste Mal, dass ich mich da dran erinnern kann, weihnachtsmarktfreien Adventszeit im Dezember.
Ja.
Nicht?
Genau.
Cool.
Gut. Dann eine angenehme Nacht dir.
Dir auch, mein Lieber. Mit einem guten Gute Nacht Orange.
Ja, danke.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ach, wir freuen uns ja immer sehr über Audiokommentare und generell Kommentare zu unseren Folgen. Audiokommentare haben natürlich den großen Vorteil, dass wir die einfach an die aktuelle Folge hinten dran hängen können. Und genau das machen wir jetzt auch. Unser lieber Hörer und lieber Freund Markus aus Berlin hat sich bei uns gemeldet. Und das kommt jetzt. Vielen Dank, Markus.
Lieber Stefan, lieber Chris, ein begeistertes Feedback von einem Fan von euch, Markus aus Berlin. Ich höre wirklich jede Episode mit großem Interesse und auch so schnell wie möglich. Und ich finde eure Bandbreite an Themen wirklich, wie soll ich sagen, sehr spannend und sogar kann auch mit euren Drinks der Woche sehr viel anfangen. Der Cold Brew Kaffee war wirklich eine echte Bereicherung, jetzt auch für meinen Alltag. Und ja, ich bin gespannt, was da jetzt noch demnächst folgt, da ich ja auch eure Arbeit ein wenig verfolge. Hatte ich mir gedacht, dass es doch auch mal spannend wäre, von euch zu hören, mehr zu erfahren über solidarische Landwirtschaft oder über Stadtplätze. Ihr habt ja an einem Buch gearbeitet, also Chris und Anne, die Kleinöde. Was hat sich denn da jetzt eigentlich seit der Veröffentlichung so getan? Was hat das auch mit eurer Perspektive auf neuere Entwicklungen gemacht? Und ja, vielleicht auch sowas wie Psychogeografien und die Methode der Stadtspaziergänge. Was bedeutet es, Kinder zu haben? Wie ändert das die imaginierte oder physische Geografien? Ja, das ist nur so ein paar Anregungen, ein paar Interessen und ja, weiter so. Ciao.